Wir haben hier gerade vor der Folge über die Möglichkeit gesprochen, auf doppelter Geschwindigkeit Dinge zu schauen, weil das in Klammern ist für diese Folge tatsächlich in Einsatz gekommen bei mir. Und dann, Denise, hast du gesagt, dass man da ja aber gar nicht die echte Experience hat, ne? Oder? Das waren deine Worte.
Nee, ich habe gesagt, das macht das Hirn kaputt.
Ach so, okay. Weil ich dachte jetzt, weil das wäre nämlich die größte Frechheit gewesen, dass du mich hier angreifst für dieses Verhalten, weil du natürlich ein ganz anderes Verhalten manchmal hier an den Tag legst, was zum Beispiel das Schauen von Social-Media-Clips angeht.
Was meinst du damit?
Es gibt ja auch die Möglichkeit, mittlerweile sehr gut über so TikTok-Ausschnitte und so weiter Shows zu schauen, ne? Weil da ja relativ viel rausgeklippt wird. So, da kommen wir in die Definition von dem, was heißt es, ein Format zu schauen. Mann, ich fühle mich wie ein Kriminalpolizist, aber ich bin gar nicht. Nein, wir haben alle Ausschnitte, alle wichtigen Sachen gesehen. Wir machen Bad Boyfriends, wir haben diverse Casts und Jana ist auch dabei.
Hallo, ich bin auch dabei. Ich gucke Trash TV nur the way Chris Nolan intended.
Ja.
Im Kino auf 70 mm auf einer IMAX-Leinwand.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. In dieser neuen Woche, ich glaube, es ist Folge 319, wenn alles stimmt, in der Buchhaltung von Fernsehen für alle tatsächlich. Da arbeiten mehrere Leute, die an der Zählung mitarbeiten. Und wir müssten bei 319 stehen gerade. Es ist die Folge nach dem Join-Event und es ist die Folge, in der zwei Frauen aufeinandertreffen, die so in dieser Form virtuell noch nie aufeinander getroffen haben. Hier sind Jana und Denise.
Hallo.
Hallo.
Ja, also ihr habt euch ja zum ersten Mal erlebt, ne, in Hamburg auf dem Join-Event.
Nein.
Moment.
Das stimmt nicht.
Ach so, war auf meinem Geburtstag, ne?
Ja.
Ah ja, klar, natürlich. Mensch.
Natürlich.
Ja, den habe ich fast vergessen. Ja, mein Geburtstag, wo es natürlich eine große Sause gab und wo alle Fernsehen für alle Teilnehmerinnen dabei waren, außer Selma und Jana. Ja, sowas. Also die andere Jana, ne? Jani Bär. So, wir sprechen heute nicht nur über das Join-Event, sondern auch über Bad Boyfriends. Stichwort TV-Momente des Jahres. Ja, man muss wohl sagen, es gab sowas wie einen, aber einen, der jetzt gar nicht mehr anschaubar ist tatsächlich. Das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht auch nicht, weil vielleicht wurde ja zu Recht dieser Moment mittlerweile rausgeschnitten. Ansonsten haben wir noch diverse Casts vom Promihof, was haben wir gerade alles gesagt? Wir haben noch Villa der Versuchung. Wir haben die neue Dschungel-Diva-Show, die ja angekündigt wurde und so weiter und so fort. Also einiges zu tun. Wir fangen aber an mit Bad Boyfriends, würde ich sagen. Das Thema, über das alle zurecht reden, weil ja, tatsächlich in der Folge, ich weiß noch, Nathalie saß hier mit mir in der Folge, wir haben über Bad Boyfriends geredet, die ersten beiden Folgen, und fanden, dass es ein relativ langweiliges Format ist, was jetzt nicht das Reality-Game nochmal neu erfindet. Und ja, dahinter stehe ich immer noch. Und dann aber hat mir Nathalie schon geschrieben, ah ja, in Folge 3, 4, da passiert noch was. Und danach konnte man dem quasi gar nicht mehr entkommen. Wann habt ihr davon erfahren? Beziehungsweise, Jana, du schaust es, glaube ich, auch, ne? Du hast jetzt alle Folgen bisher gesehen.
Ja, ich habe es geschaut. Ich habe ehrlich gesagt auch die ersten Folgen mehr so durchgeskippt, muss ich gestehen. Und dann habe ich, bevor ich Folge 3 war, ja, der besagte Vorfall, bevor ich die selber gesehen habe, war halt schon Social Media voll. Da habe ich dann die besagten TikTok-Clips schon gesehen und mitbekommen, dass da dieses Thema viel diskutiert wurde und viele auch geschrieben haben, sowas ist noch nie vorgekommen im Trash-TV. Und dann habe ich mir erst die Clips angeguckt und dann nochmal die gesamte Folge im Kontext, bevor sie geschnitten wurde. Und ich glaube, stimmt, sowas gab es wirklich noch nie im Trash-TV.
Ja, zum Glück, muss man sagen. Und Denise, du hast auch davon mitbekommen, von den Clips wahrscheinlich, die viral gegangen sind.
Genau, also ich hatte von dem Format dann, glaube ich, schon gehört, also auch bevor es losging und mir auch überlegt, ob das vielleicht was ist, was ich gern schauen würde. Aber irgendwie hat es mich dann doch nicht so abgeholt. Also ich habe mir so gedacht, jetzt so ein ganzes Format, was sich nur damit beschäftigt, was für schlechte Partner die Männer im Reality-TV sind, dachte ich dann, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt nochmal gesondert reinziehen muss. Das sehen wir ja irgendwie gefühlt schon in jedem anderen Format. Und genau, habe dann eben aber natürlich auch über Social Media diese Ausschnitte eben mitbekommen, also über diese Ausschnitte auf Social Media mitbekommen. Oder auch ehrlich gesagt durch diverse Podcasts und so weiter. Also ich hatte das Gefühl, man entkommt dem Thema eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Also nach diesem Vorfall.
Mhm. Ja, es wurde ja auch in Hamburg auf dem Joint Event ein bisschen drüber gesprochen, weil es damals auch ganz aktuell war. Also ja, also es ist schon was ein bisschen Neues jetzt auch, ne, so rein formal, was da passiert, weil es ging ja los dann in Folge 3 mit der Challenge, dass die Frauen die Möglichkeit bekommen, in die Handys ihrer Partner reinzuschauen. Und ich habe ja damals schon gesagt hier in der Folge, dass das ist ja so ein bisschen so ein ehrlicheres Temptation Island irgendwie auch, dieses Format, ne, weil so bei Frauen bei Temptation Island halt selten irgendwas passiert und man eh schon nur wartet, was die Männer alles falsch machen. Und hier ist es halt so, ne, die Frauen sind da quasi in der Villa und auch wieder hier abgetrennt von den Männern und bekommen quasi immer neue Möglichkeiten, um zu gucken, ob ihre Männer jetzt eigentlich so tolle Männer sind. Und jetzt sind es eben die Handys, wo ich mich auch frage, so wie lief das mit den Verträgen? Also und so mit Gesichtserkennung und sowas. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass man einfach so ein Handy so öffnen kann.
Stimmt. Nee, also ich meine, der Punkt, dass am Anfang von so einem Format geben die meisten da ihre Handys dann quasi ab, was an sich schon mal ein ganz schlauer Move ist, weil sie dann, wenn sie nichts davon wussten, jetzt nichts großartig extra für das Format löschen können, sondern einfach davon ausgehen, ich gebe das Handy hier ab und bekomme das dann wieder. Aber ich habe mich halt gefragt, ob die Produktion eben wusste, ob sie auf bestimmten Handys verwerfliches Material findet oder nicht. Und wenn ja, woher wussten sie das? Weil gerade bei der Person, bei Maki, von der wir gleich reden, war ja das Kuriose, dass er nicht nur ein Handy dabei hatte.
Ja, also ich frage mich auch die ganzen Begleitumstände des Ganzen. Ne? Also warum nimmt er dann da überhaupt sein Zweithandy mit? Also was haben die gegen ihn in der Hand, dass er das dann halt auch abgibt? Also ich denke halt, das ist ja der Grund, warum man zwei Handys hat, ne? Dass man bei so einer Situation, wo man sein Handy abgeben muss, dass man dann, ne, wie in der Schule, so nach dem Motto, ich habe hier mein Handy in die Truhe geschmissen und habe in der Tasche natürlich das alte iPhone mit zersplittertem Display, wo ich aber die ganzen Lateinvokabeln draufstehen habe. So. Also das ist ja genau der Grund, warum man zwei Handys hat. So, also warum musste er das überhaupt oder wie konnten die das überhaupt einfordern, dass er das abgibt? Und dann hat er das aber getan, ne? Also das muss ja irgendwie vertraglich, muss man dazu angehalten werden, dass man das machen muss oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Weil
ich frage mich das aber auch immer bei so Formaten wie zum Beispiel, wie heißt es nochmal, Too Hot to Handle oder so, wo angeblich niemand weiß, worum es geht. Also für mich fühlt sich das immer ein bisschen fake an.
Ja, aber ich meine, ja, voll. Also bei Too Hot to Handle mittlerweile, ne? Weil das ja einfach ein sehr bekanntes Format ist und das bei Leuten, man muss ja auch immer sagen, ne, so Reality-TeilnehmerInnen, die sind ja manchmal so naiv und keine Ahnung, wo ich mich da beworben habe, aber normalerweise kennen die sich ja auch in dem Bereich so ein bisschen aus und wissen, welche Produktionsfirma macht was und so weiter. Und da weiß ich doch dann, ne, wenn das so eine ganz random Show ist, für die ich mich da bewerbe, dass es auch gut sein könnte, dass es halt Too Hot to Handle ist.
Das ist ja das Lustige, das ist ja in einer späteren Folge von Bad Boyfriends, da wurde es dann ja quasi so ein bisschen Meta. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, aber da haben sie den Frauen die Casting-Videos gezeigt und die waren gemeinsam beim Casting. Und wurde halt ohne Erklärung gezeigt. Halt hinterher bei Social Media haben dann KandidatInnen erklärt, dass sie halt gemeinsam beim Casting waren für irgendeine andere neue Couple-Show. Und dann war es halt nachher offiziell so, dass den Männern erzählt wurde, vermeintlich, ja, nee, also wir haben euch als Pärchen abgesagt, aber wir finden dich als Typ interessant für unser neues Format Bro Island. Also angeblich. Aber es war halt witzig, dass diese Casting-Ausschnitte von den Paaren gemeinsam ohne Kommentar, ohne Einordnung gezeigt worden sind, wo man sich dann halt fragt im ersten Moment, ist das nicht irgendwie alles fake, was wir da gerade sehen?
Ja. Ja, voll. Also die ganzen Begleitungsstände interessieren mich, sie sind aber natürlich nicht so entscheidend, aber dann auf jeden Fall war es so, dass da die Handys eben durchleuchtet werden können. Ne? Die Frauen können sich auch dagegen entscheiden, das zu machen, was ich ehrlicherweise auch eine, also zum Beispiel, ne, die Freundin von Joshua hat schlau gemacht, finde ich. Die hat nämlich einfach gesagt, ja, mein Problem ist ja ohnehin, dass ich bei Joshua ja immer diesen Kontrollzwang und dieses ja, dieses fast schon Stalker-mäßige und Kontrollierende irgendwie kritisiere und deswegen kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, ich vertraue dir so wenig, dass ich jetzt in dein Handy schaue und deswegen mache ich das gar nicht und nimm die Möglichkeit gar nicht wahr. Das fand ich eigentlich ganz cool. Aber einige nehmen es halt doch wahr. Und dann hat mich aber auch interessiert, wie läuft das jetzt? Hat RTL die irgendwie schon mal vorab gescreent, diese Handys? Weil um so ein Handy zu durchsuchen, kannst du ja potenziell ewig brauchen. Ne? Also es gibt gesperrte Alben, es gibt irgendwelche gesperrten Notizen zum Beispiel auch so. Aber woher weiß sozusagen die, also woher wissen die das, also oder da wird halt ewig lang geschnitten, ne? Vielleicht sitzt sie da eine Dreiviertelstunde und schaut sich alles an und dann schneiden sie halt nur das rein, was sie halt gefunden hat. Aber das Ganze hat mich auch interessiert, also wie läuft dieses Ding, weil es an einer Stelle hat es mal so gewirkt, als wäre da schon so quasi, das war bei Nesrin, glaube ich, war das, oder? War das mit der, da stand dann irgendwie, eine Nachricht von deiner Ex-Freundin.
Ja, genau, weil die sich irgendeinen Account noch geteilt haben oder sowas.
Ja, genau, mit Spotify.
Ja, schon wieder Spotify. Spotify ist the big bad in dieser Folge gewesen. aber stimmt, da hat man sich halt auch irgendwie gefragt, wusste die Produktion das? Weil dafür müssen sie ja eben wissen, A, dass diese Person die Ex-Freundin ist und B, dass sich dieser Nachrichtenverlauf irgendwo da auf dem Telefon befindet.
Ja. Ja, also ich hab's sehr lange hinterfragt, auch dieses ganze Ding, und dann wurde es aber irgendwann ja natürlich egal, weil Michelle heißt sie, ne? Michelle und Marky, ja. Die man aus dem Sommerhaus der Normalos kennen könnte, die nehmen da auch teil und die sind dann eben bei der bei dem Handy Durchschau-Dings sitzen sie dann auch da vor Charlotte Würdig und oder Charlotte Engelhardt hat sie mittlerweile wieder, oder? Glaube ich.
Ja.
Und ja, dann wurde Michelle gefragt, ja, ich würde das gerne machen. Und gleich wurde hier in der Schatulle wurde präsentiert, ja, ich habe hier auch zwei Handys übrigens von Marky. Also einerseits sein normales Handy und dann andererseits sein Sporthandy.
Das Spotify-Handy.
Ja, das Spotify-Handy, wo man ja
ich
nur...
Ich habe das Format ja nicht geschaut, deshalb weiß ich, also könnt ihr mich da auch... Also, wird es so dargestellt oder ist es der Plot-Twist, dass sie dieses Handy gar nicht kennt, die Freundin? Oder ist es einfach bekannt als das Sport-Handy, was er immer nur mit zum Sport nimmt?
Ich glaube, das ist ihr bekannt. Also so kam es rüber, ja. Dass...
Okay,
so nach genau. Dem Motto, du weißt ja, das hat ja gar keine Apps da drauf. Ne? Das kann ja nur Musik abspielen. So.
Ja, genau.
Naja, und dann auf seinem echten Handy findet sie ja schon was. Ne? Da, auf dem echten Handy ist es ja dann so, dass sie irgendwie eine Nachricht mit einer Frau, also einen Chatverlauf mit einer Frau bei Instagram, glaube ich, und da steht dann, du bist echt hot, schreibt da einer. Und er sagt halt, ja, hey, das ist ein Fan von mir, ich war halt nur nett zu ihr.
So. Ja, man muss halt nett zu seinen Fans sein, wenn man irgendwie TV-Star werden möchte, ist klar.
Ja, du bist echt hot. Und dann ist sie da schon quasi, versteht sie das nicht? Er sagt ja auch, ja, du bist doch auch nett zu deinen Fans, wenn dir jemand schreibt, ach komm, du musst mir jetzt nicht erzählen, dass du nicht da zurückschreibst und so. Und sie dann so, nee, also ganz sicher schreibe ich solche Sachen nicht meinen Fans irgendwie zurück. Fans auch so, ist auch so geil, ne? Weil Sommerhaus der Normalos, naja.
Er war auch beim Promihof, also erste Staffel. Also da kommt ja dieser Beef mit Alessandra heißt sie, oder? Ja, ja. Her, dass sie sich unterschwellig nicht leiden können. Also er ist schon Star, also red das bitte nicht klein.
Ja, klar, ja, er hat Fans natürlich. Naja, auf jeden Fall hat sie sich dann eben auch dafür entschieden, ja doch noch das andere Handy, das Spotify-Handy, sich anzuschauen. Und sie ist da zielsicher gesteuert auf den Fotoordner. Mhm. Und in dem Fotoordner hat sie erst ein Nacktbild und dann auch ein Nacktvideo sozusagen gefunden. Und er war schon währenddessen so, ja, also was willst du denn jetzt da finden und so? Und dann war er schon nervös. Und ja, als sie dann das angeschaut hat, hat er halt auch gemeint so, ey, das ist nichts. So, und meinte so, ne, hat sie wohl rausreden. Und dann, wurde es auf einmal. Und das sind jetzt eben die Szenen, die auch rausgeschnitten sind. Ne, die sind gar nicht mehr jetzt in der Folge drin. Dann gesagt wird, also dass er sich dann eben auch wieder rausreden will aus der ganzen Sache, erst so sagt, ich könnte dir jetzt erklären, was so da ist, aber das ist echt irgendwie, das ist echt krass oder so. Und dann sagen sie halt so, ja, was ist denn? Und dann sagt er, ja, die Fotos, die sind von einer Frau, die mittlerweile tot ist. Wie, die ist tot? Ja, die wurde getötet. So, das ist die Konversation, die in der Folge drin ist.
Oh. Ist das auch die gleiche Stelle, also auf Social Media gibt es noch einen anderen Clip, wo sie zu dritt auf dem Sofa sitzen, Charlotte, die Freundin und er, und wo Charlotte dann so eingreift? Nee. Ist es die gleiche Situation? Nee,
das kommt später. Kommt später, das ist quasi dann die können wir gleich noch kurz zukommen, weil das ganze Drama mit Zweithandy und so geht dann noch in die nächste Runde, aber dieses Thema findet dann nicht mehr wird dann nicht mehr weitererzählt, also mit der Frau, die offenbar getötet wurde.
Ja. Ja, es wurde dann noch kurz, also das war dann irgendwie so, alle waren so verwirrt irgendwie, ne, von dieser Information, also Michelle und Charlotte. Und dann ging es eben zurück ins Haus und da wurde das dann auch nochmal, kam das halt auch nochmal auf bei den Boyfriends. Mhm. Ja, da war es dann irgendwie auch so, dass die anderen auch so reagiert haben. Boah, das ist ja echt, also was, das ist ja echt dark oder so, hat jemand irgendwie gesagt oder sowas. Und ja, das war dann so.
Dass er auch dachte, dass es das besser macht.
Ja, genau, das ist ja jetzt.
Sorry, aber was geht in seinem Kopf vor?
Ja, also es ist jetzt, man kann jetzt natürlich Maki, ne, natürlich, nicht nur wegen dieser Sache, aber vor allem auch wegen dieser Sache halt diese Diskussion führen und andererseits kann man die Diskussion über RTL führen und warum das...
Am besten über beide.
Ja, weil es halt überhaupt nicht eingeordnet wurde zu Anfang. Erst später haben sie dann ja auch auf Social Media die Postings zu dem Thema mit einer Triggerwarnung versehen und das dann eben später auch rausgenommen, aber es wurde halt überhaupt nicht eingeordnet, auch in der Situation nicht. Ich glaube, Charlotte sagte dann irgendwie noch sowas wie, ja, deswegen besser immer irgendwie sowas direkt löschen oder irgendwie sowas in der Art. Aber da möchte ich ihr keinen Vorwurf machen. Ich glaube, die war einfach komplett überfordert, weil mit so einer Situation rechnet man halt einfach nicht, dass so eine Geschichte ausgepackt wird.
Ja, voll. Also ich meine, andererseits ist es halt dieses Ganze ins Handy reinschauen und so weiter, ist ja ein ungewollter Eingriff in die Privatsphäre von Menschen. So. Und das ist ja auch das, was es so pikant macht, ne, für die Show auch. Und warum man auch sagt, sowas, das machen sie auch in einem Trailer, so gibt's mal, sowas gab's in Reality noch nie, ne, dass man so in Handys reinschauen kann. Und dass da natürlich in Geschichten auch so rumgewühlt wird, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben, das ist irgendwie, also dass sowas dabei rauskommt, ne, das ist völlig, kannst du nicht so machen, wie es gemacht wurde. Aber irgendwie habe ich mir dann auch so im Nachhinein gedacht, also ich meine, also dieses ins Handy reinschauen, das lädt ja auch ein bisschen dazu ein, dass halt genau nach solchen, also nicht nach solchen Geschichten, aber sowas in der Art, Menschen, die mit eben den Leuten, den Boyfriends da schreiben, die haben ja nie ihr Einverständnis gegeben, dass das dann so zum Thema wird in so einer TV-Show, wenn ich eben schon ankündige, hier werden so Grenzen gesprengt von was ist überhaupt im Reality machbar. Naja, aber auf jeden Fall ist es einfach wirklich ein befremdlicher Moment gewesen, weil hier über ein Thema gesprochen wurde, wo man, wenn man mal ganz kurz nicht über so die Angehörigen nachdenkt von dieser Frau oder so, dann das ist ja auch egal, ob die natürlich jetzt nicht erkennbar ist oder so, aber alleine das Gefühl, sich vorzustellen, wenn man irgendwie eine Angehörige von der Frau ist und dann wird in dieser Show das irgendwie als so ein Element in so einem Treue-Test benutzt, das ist doch, also wie man da entscheiden kann, ja, das ist halt normale Unterhaltung, ne? Das ist ein normales Spannungselement sozusagen. Das ist schon echt sehr ziemlich bodenlos. So, das ist schon.
Ja, es geht halt irgendwie einfach so um Anstand und so ein Gefühl von einer Grenze, die man gar nicht überschreiten will, weil man irgendwie andere Menschen respektiert in ihrer Würde. Und es ist wirklich, was du gerade sagst, also mit, ja, okay, wo fängt denn das an? Also ich meine, an dem Punkt haben wir das einfach schon lange überschritten, so. Und das fängt ja viel früher an und ist ja immer wieder irgendwie auch Gesprächsthema, wenn es um Reality-TV geht oder eigentlich auch so der größte Kritikpunkt. Und ich muss echt sagen, dass das, also ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber dass das für mich echt jetzt so ein Moment ist, wo ich so denke, boah, es kennt offensichtlich keine Grenzen. Und dieser ständige Drang nach, es muss krasser sein als alles, was jemals zuvor im Reality-TV war. Also mich fuckt das sowieso die ganze Zeit schon ab. Ich bin ja große Verfechterin davon, dass ich es einfach cool finde, echte Menschen mit echten Problemen zu verfolgen und dass es nicht immer emotionale, psychische, körperliche, was auch immer, sexualisierte Gewalt sein muss, nur weil das irgendwie schockierend ist, sondern das finde ich eher verstörend am Reality-TV. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, aber ja, wie geht's euch damit?
Ja, ich finde auch, also ich meine, das ist halt gerade, wenn man immer wieder einen bestimmten Personenkreis castet, castet man viele Formate halt von vornherein auf Skandale und das macht halt einfach keinen Spaß, wenn denn da, ich sag ja immer, es gibt so eine neuere Generation an Trash-TV-Sternchen, die irgendwie von vornherein darauf gefühlt so gezüchtet werden nahezu, dass die aus jedem Format irgendwie den größtmöglichen Skandal oder Krawall oder sonst was rausholen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt bei diesem Format mit einkalkuliert hat, bewusst, oder ob man das jetzt eine Überraschung für die war, aber wie sie damit umgegangen sind, war halt ekelhaft, weil ich meine, man redet da von einem Femizid und dann sitzt da so ein Maki und sagt in die Kamera, ja, nee, das Thema war ja auch ganz groß bei Instagram, wo ich mir denke, es macht das Ganze alles irgendwie noch schlimmer. Oder auch wenn man jetzt halt sieht, wenn man bei TikTok Bad Boyfriends angibt, irgendwie ist der erste Suchvorschlag, dass man eben nach dieser Frau, also die Identität dieser Frau herausfinden möchte. Und dann gibt's irgendwelche Videos von Leuten, die sagen, ja, nee, die findet man ja ganz easy, so und so. Und ich denke mir, sprengt jetzt Grenzen, wo ich mir denke, das ist irgendwie nicht cool, weil das geht hier um echten Menschen und da wird ein Femizid irgendwie total als Lappalie dargestellt.
Ja, also wie gesagt, es ist dieser lasche Umgang oder dieses völlig enthemmte und normalisierende, was so Grenzüberschreitungen angeht. Ne? Das ist einfach so als Unterhaltungselement benutzt wird. Das ist was mich so daran abstößt irgendwie, weil, wie schon gesagt, dieses Thema immer noch extremer, wie Denise schon gesagt hat, dass diese Entwicklung, die ist ja nichts Neues und dass sie jetzt dabei endet, dass wir eben, und das finde ich eben das Ding, dieses mit dem Handy auslesen, das klingt wie so eine, das ist ja eh immer so ein Thema in so Reality, wie das läuft, ja, wie die auf so eine Idee kommen, ist ja, das ist ja eh immer schon so ein Thema, ne? Die Leute, die streiten sich ja eh immer so über darf ich ins Handy schauen und so weiter. Das ist ja auch so ein Vertrauensbeweis. Komm, wir machen das jetzt mal so als Element, das können wir doch einfach machen. Ne? Die machen ja eh bei allem mit, die Vollidioten, ne? Die wir da mal vor die Kamera zerren. Aber das halt, ich meine, alles davon, nicht nur diese Nachricht oder diese Bilder, die da geschickt wurden, alles davon sind ja, das ist ja Content, der in Privatnachrichten stattfindet. So. Das, was im Handy da passiert, egal bei wem, egal mit welchem Hintergrund und so, das sind ja Dinge, die privat passieren und die privat geschickt werden und nicht öffentlich. Deswegen, darum geht's ja. So, und dass man das, und das ist auch so ein Thema, was allgemein in der Reality-Branche so ist, ne, dass halt so Reality-Stars darüber Content machen, ne, irgendeine Story posten mit, ey, das fängt für mich schon dabei an, wenn man so, da schreibt jemand, irgendein Fan, hey, du hast mir echt gut gefallen in der Show, so, Reality-Show, Reality-Star XY, macht einen Screenshot vor der Story und postet es in seiner Story und sagt, Dankeschön, so. Allein das ist auch schon seit Jahren in Social Media jetzt mittlerweile so normal geworden, aber auch das ist schon, wenn ich die Person nicht gefragt habe, eine Grenzüberschreitung. Du kannst nicht einfach eine Privatnachricht veröffentlichen. Und dieses schrittweise Enthemmen von privatem Content einfach nur öffentlich zur Schau stellen, das kommt jetzt dabei raus, dass da irgendwelche Redakteurinnen sitzen und halt denken, ja, ist doch, mein Gott, das ist ja eh nicht identifizierbar. Ja, genau, sag das mal den Angehörigen von dieser Frau. Ne? Das ist natürlich, kannst du das irgendwie nachvollziehen, wenn du eben so eine Spannung da aufbaust, das eben so in der Unterhaltungsshow da reinpackst, dann fragen sich die Leute, wer ist das? So, und das ist abscheulich, aber das ist ja fast schon normal, wenn ich die Leute da eben in so einem Kontext mit so wenig Einordnung das denen zur Verfügung stelle, diese Informationen. Und alle anderen.
Ich würde tatsächlich in den Raum stellen, auch, dass es ja auch gerade um den Umgang damit geht. Also, dass das passiert ist, erstmal, also es geht ja auch darum, was daraus gemacht wurde. Weil man hätte das ja auch irgendwie nutzen können, um meinetwegen allgemein auf das Thema aufmerksam zu machen. Oder diese Show, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen, aber vielleicht soll es ja so ein bisschen auch darum gehen, irgendwie, ach, keine Ahnung, diese Typen irgendwie besser zu machen oder so, ich weiß es nicht. Aber dass es halt wirklich einfach nur darum ging, so, es ging ja so um so ein Zur-Schau-Stellen, so ein, dieses, um diesen Schockfaktor. Und das ist ja auch das Problem.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es halt im Finale von der Show halt die letzten vier Pärchen quasi noch so eine Mini-Therapie-Session mit Charlotte haben, wo sie dann halt dann mit ihnen sitzt und es dann halt über ein Thema geht und sie dann den Leuten, sie dann Joshua erklärt, was eigentlich Eifersucht ist und woher das kommt und er dann auf einmal die Erkenntnis seines Lebens hat oder solche Dinge. Also im Prinzip sollte das ja eigentlich schon das Ziel der Show sein, dass die Bad Boyfriends nachher rausgehen als Better Boyfriends und zumindest ist das, was sie probieren zu erzählen. Und dann denkt man sich, das auf dem Weg da irgendwie einzufügen, das hat halt irgendwann auch nichts mehr mit dem Thema der Shows zu tun.
Nee. Ja, das stimmt. Und ich kann nur sagen, weil, also alles das stimmt und wir könnten jetzt nochmal viel länger drüber reden, über ja so Einordnungen im Reality-TV generell. Das passiert ja immer häufiger, aber man muss halt ehrlich sein, das ist halt auch irgendwo ein Feigenblatt, ne, so zu sagen, ja, wir ordnen das ja ein und da steht ja dann so eine Bildunterschrift unter einer Szene, auch wieder hier passiert, ne, auch bei Marki und Michelle, ne, wo dann irgendwie er sie halt so manipuliert und dann steht irgendwie drunter, wenn du toxisches Verhalten irgendwie in deinem Leben feststellst, dann geh da und dahin und so. Ja, du sendest es aber trotzdem, du machst trotzdem daraus eine Unterhaltungsshow, das ist ja das Problem. Aber ich wollte nur den Punkt machen, für mich wird die Diskussion auch ein bisschen zu wenig über diese ganze Challenge mit dem Handy, Handyinhalt checken und so weiter, wird mir zu wenig geführt, weil auch die Frau, die Marki diese eine Nachricht da geschickt hat, die hat auch nicht danach gefragt, dass das, die wurde auch nicht danach gefragt, dass das thematisiert wird. Auch die Frau, die hier dem anderen geschrieben hat, ne, bei Nesrin und Dings. Ja, Josh. Die wurde auch nicht gefragt. So, das sind alles nicht so Themen, die natürlich jetzt so groß diskutiert werden, aber alles das sind Überschreitungen, wo, ne, wenn ich jetzt journalistisch, und das passiert ja auch manchmal, ne, wir bekommen irgendwelche Chatverläufe oder so, um auch Geschichten nachvollziehen zu können. Und wir dürfen, das gibt es mega strenge Grenzen, ne? So Chatverläufe, das ist im Privaten passiert, da kann ich nicht einfach drüber berichten, aber diese Grenzen, die gelten halt da gar nicht.
Nee, das wird ja auch nachher dann noch später weitergeführt, weil das ist, Denise, das ist die Szene, von der du vorhin kurz gesprochen hast, als Marky und Michelle dann später tatsächlich dann auch rausgewählt werden, 2-3 Tage später. Und Michelle die ganze Zeit eben, ihr die ganze Zeit dieses Thema mit dem Handy im Kopf rumschwirrt. Und dann möchte sie zum Auszug, meinte sie dann, sie möchte eigentlich schon gerne noch mal in das Handy gucken, um zu schauen, ob sie irgendwas übersehen hat. Und natürlich wird das dann nicht im Privaten gemacht, sondern das wird dann natürlich on-cam gemacht. Das ist in dem Moment, also ich meine, das war an sich gut, dass dann da Charlotte neben ihr saß und dann quasi da eben auch mal eingreifen konnte in die Situation. Aber da hätte halt eigentlich auch keine Kamera mitlaufen dürfen oder sollen, weil sie dann ja noch weitere Nachrichten finden, woraufhin, wo Marky mit einer Frau schreibt und die beiden haben sogar Kosenamen füreinander und alles. Und Marky dann noch sagt, ja, die Frau, mit der er das schreibt, das ist eine Freundin von der Frau, die getötet wurde. Und man halt teilweise Stücke aus diesen Nachrichten vorliest. Und wenn man dann eben noch dazu sagt, ja, das ist die Freundin von dieser Frau, ist doch klar, dass man relativ leicht nachher dann wahrscheinlich identifizieren kann, wer diese Person ist.
Ja, wie gesagt, das sind dann immer so Versuche irgendwie von RTL jetzt in dem Sinne dann zu sagen, ja, aber wir haben doch irgendwie alles verschleiert und so und man kann doch nichts nachvollziehen. Ja, aber wie gesagt, wenn du das in so einem Kontext thematisierst, dann musst du damit rechnen, bei der großen Anzahl von Menschen, die schauen, dass da genügend Leute dabei sind, die dann doch eben nachschauen und so weiter. Und das ist einfach nicht zu verantworten. So, das ist, wie gesagt, also ich finde es unglaublich eigentlich, dass das passiert ist. Und ich dachte, das sei auf jeden Fall eine Grenze. Ich meine, das gibt es ja häufig, ne? So, wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, damals Promis unter Palmen, Staffel 1, ne, mit Claudia Obert und Desiree Nick. Mhm. Ich weiß noch, wie da die ganze Zeit über diese Freundin geredet wurde, ne, die dann immer gepiept wurde. Dieser ganze Streit, der ist ja ein bisschen dadurch entstanden damals, dass irgendwie die beiden über irgendeine gemeinsame Bekannte die ganze Zeit gesprochen haben. Und dann wurde der Name von der Frau immer gepiept, ne, weil du kannst halt nicht irgendwie ungeprüfte Aussagen von jemandem einfach so senden und die Person hat damit überhaupt nichts zu tun, ne? Die hat überhaupt nicht danach gefragt, nach dieser Öffentlichkeit. Und, Und hier, ein paar Jahre später, ist es jetzt so, dass einfach mal der Tod, der Mord eventuell an dieser Frau, dass der einfach hier so zum Thema wird und ich dachte immer, dass es völlig normal ist, dass alle Dinge, die so völlig über den Grenzen liegen, die passieren natürlich in solchen Formaten, ne, weil die Leute einfach besoffen sind oder dumm sind oder keine Ahnung. Ne, natürlich wird über sowas geredet, was einfach nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat, aber es wird dann natürlich nicht ausgestrahlt. So. Aber hier wurde es dann ausgestrahlt, weil es aber auch so ein bisschen zum Game gehört, ne, wenn man ehrlich ist. Und da muss man sich fragen, ist das Game an sich nicht eigentlich das, was das Problem ist?
Ich glaube, wir müssten gesamtgesellschaftlich einfach mal ganz kurz durchatmen bei vielen Dingen. Also, sorry, es jetzt wieder auf so eine Ebene zu heben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es einfach also gesamtgesellschaftlich auch ein bisschen die Dynamik, so dieses ständige Überbieten und immer mehr und besser meinetwegen oder krasser oder was auch immer. Weiß ich nicht, ob uns das als Gesellschaft so gut tut. Offensichtlich nicht.
Ich glaube auch nicht.
Ja, wenn das dabei rauskommt, ne, dass halt wirklich Leute dann erstens mal in der Redaktion, dann aber auch in der Produktion, im Schnitt und so weiter, dann halt wirklich denken, ja, das ist eine normale Entscheidung, die wir hier so treffen, das kommt hier so rein, dann ist irgendwas schiefgelaufen und das liegt bestimmt eben auch an größeren Themen. So.
Ja, ich glaube, weil man halt einfach mit der Zeit so abstumpft. Also das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Wie du sagst, das ist das andere Beispiel, was du jetzt genannt hast, liegt Jahre her. Und in dieser Zeit haben wir so viele kleine Schritte immer mehr dahingehend gemacht, dass das jetzt gar nicht wie so ein großer Schritt wirkte. Ich glaube, das ist das, was dahinter liegt. Also in der Zwischenzeit hatten wir Gigi und Valentina, die irgendwie im Sommerhaus handgreiflich geworden sind, meinetwegen. Oder ach, was sind sonst für Dinge passiert irgendwie in den letzten Jahren? Irgendwelche rassistischen Vorfälle. Mir fallen jetzt manche Sachen auch nicht aus dem Stegreif ein, aber oder auch homophobe irgendwie Beleidigungen oder so, die dann irgendwie fallen. Und ja, ich, und das meine ich mit diesem, das ist, glaube ich, auch schon Sinn der Sache ist, dieses sich ständig überbieten, also gesamtgesellschaftlich, dass das so das Mindset ist, irgendwie immer mehr so. Mhm. Und dass das so zustande kommt. Das ist mein Eindruck.
Ja,
also. Und ich weiß aber nicht, was wir da am besten machen. Einmal einfach mal durchatmen, wie gesagt.
Ja. Ich einfach mal wieder, vielleicht im Anfang damit im Fernsehen mal wieder langweilige Formate zu senden.
Ja.
einfach schöne Dinge. Ich meine, das ist Finger, zum Beispiel hier, Promi-Beruf sollte, glaube ich, ja auch am Anfang, dachte man, geht vielleicht in eine Richtung Feel-Good-Format. Wurde, ging dann auch nicht. Hat man auch die falschen Leute dann wieder reingesteckt und gecastet. Und aber es ist ja nicht nur im Trash-TV so, es ist ja auch abseits von Trash-TV leider häufig so.
Ich habe ja circa vor einem Jahr habe ich für Pop Secret Stories diesen Film gemacht, ne, über Reality TV, über die Anfänge des Reality TV und eben auch genau das kritisiert dann, was sich da jetzt über die Jahre entwickelt hat, ne, diese Eskalationsspirale. Und es ist ja aber auch Teil der Wahrheit, dass auch schon in den Nullerjahren, ne, in den hier Zuba von Dings gepinkelt wurde hier das Schloss oder wo das war. Ne? Mm. Also das ist, also so Grenzüberschreitungen, die gab es schon immer und ich glaube, das gehört auch gewissermaßen zum Genre dazu. Wenn ich halt das Ziel habe, das echte Leben abzubilden, dann wird das echte Leben, ne, überschreitet auch seine Grenzen so. Und deswegen, so gewiss, ich bringe da ja immer ein Grundverständnis mit und auch viel Verständnis für ProduzentInnen, dass es echt nicht einfach ist, manchmal so fairer als die Realität zu sein. Das ist ja immer mein Ding, was ich immer sage. Ne? Diese Reality-Show-Producer haben ja manchmal die Macht, dass sie Dinge abstrafen können, die im Gesetzbuch völlig zulässig sind, wo sich aber trotzdem alle ZuschauerInnen einig sind, nee, das überschreitet hier Grenzen. Ne? Mhm. Also nichts von dem, was Alex Petrovic zum Beispiel jemals getan hat im Reality-TV, ist irgendwie strafbar, sozusagen. Aber trotzdem sind sich alle einig, wir wollen weniger davon sehen. So, und jetzt bringst du diese ganzen Reality-Show-ProducerInnen in eine Position, dass sie entscheiden müssen, okay, wo, ne, ich bin jetzt der Richter, ich bestimme jetzt, wo die Grenze des Gesetzes liegt sozusagen. Und das ist keine dankbare Position, aber trotzdem muss ich sie mit Verantwortung ausführen und das passiert eben viel zu wenig.
Und ich finde, also ich sehe, was du meinst und trotzdem schreibst du den Producern ja damit so eine gewisse Passivität zu, sowas wie, boah, im Reality-TV geht's immer so krass ab und die müssen dann über die Dinge richten, die einfach so passieren. Aber ich sehe das schon so, dass viele Dinge, also dass ja auch konkret so gecastet wird oder Menschen, also das ist jetzt vielleicht nicht in dem Format so, gehen wir, also da können wir jetzt vielleicht mal von ausgehen, wir wissen es nicht, dass es vielleicht jetzt wirklich einfach so passiert in dem Format und niemand konnte es vorher wissen, ich weiß es nicht, aber auch, also vor allem in anderen Formaten, Menschen werden ja immer wieder in, ich sag mal, Gemütszustände gebracht, um genau das hervorzuholen und auch nur das ist es dann, oder vor allem das ist es dann, was es in den Schnitt schafft und deshalb finde ich, dass man die Producerin da schon ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen muss. Also ich sehe deinen Punkt und das ist mit Sicherheit auch ein Teil davon. Aber gleichzeitig wird auch bewusst so gecastet, geschnitten, produziert. Also dass es eben auf diese Extreme auch immer wieder hinausläuft.
Voll. Also natürlich, es beginnt bei der Entscheidung, wer nimmt da überhaupt teil. Aber so ein bisschen das Gegenargument da ist halt wieder, selbst in Formaten, die gar nicht mit Promis oder Reality-Stars oder sowas bestückt sind, gibt es diese Sachen. Ne? Also selbst bei Normalo Big Brother Sachen von vor 20 Jahren passieren Grenzüberschreitungen. So, das, wie gesagt, und da konnte keiner was davon ahnen, auch beim Casting nicht sozusagen, dass sich manche Menschen in so eine Richtung entwickelt werden. Also ich verstehe das alles und das stimmt auch alles, weil, ne, das Casting kritisieren wir oft genug, dass immer dieselben Leute überall sitzen und das natürlich auch daraufhin gecastet wird, dass da die größten, ja, GrenzüberschreiterInnen in den Formaten halt immer wieder gecastet werden und dass man sich zum Beruf machen kann, Reality Star zu werden, indem ich einfach nur das größte Arschloch bin. Das ist natürlich auch Teil des Problems, dass man einfach Geld damit verdient, nicht nur in den Formaten, sondern auch danach, ne, dass man einfach zum zur Werbefigur werden kann wie Alex Petrovic und einfach ein Game draus macht aus seinem Arschlochverhalten. So. Also, ne, dass er halt einfach mit diesem Siegel die größte Red Flag zu sein einfach jetzt auftritt und so. Das ist halt, das ist alles Teil des Problems. Das ist alles Teil einer dieser großen falschen Entwicklung im Reality-TV. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da viel mehr als nur die Sender und die ProduzentInnen schuld sind. Aber ich glaube, da sind wir uns alle eh einig. So. Ja. Aber
ich muss halt sagen, auch Normalo-Formate funktionieren ja aus dem Grund nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahren. Vor einer Weile habe ich halt auch von vielen Leuten gehört, dass sie halt meinten, so ja, so Dating-Formate, VIP, gucken sie eigentlich gar nicht mehr so gerne, aber Alto Normalo zum Beispiel noch, aber das funktioniert mittlerweile ja auch nicht mehr, weil da gehen ja mittlerweile auch Leute rein mit dem Ziel, möglichst viel Sendezeit zu haben, um nachher möglichst viele Follower abzugreifen und eine Karriere draus zu machen und für weitere Formate gebucht zu werden. Und dann gehen von vornherein Leute in Reality-Shows oder in Dating-Shows, obwohl sie in einer Beziehung sind, einfach nur, damit sie daraus irgendwie sich dadurch einen Namen machen können. Und dadurch funktioniert das halt auch nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren vielleicht noch funktioniert hat.
Ja, also ich glaube, das große Problem ist der Boom, ne, unter den Reality-Formaten, weil dadurch, also es gibt alleine 3-4 Sender oder Streamer, die sagen, ja, wir sind das wahre Zuhause von Reality. Ne? Wir haben RTL Plus, wir haben Join, wir haben auch RTL 2, die das immer noch sagen, dass wir sind das Zuhause von Reality. So, und wenn alle das sagen und alle wollen eigentlich so die Heimat von Reality TV in Deutschland sein und einfach sagen auch, wir wollen wahnsinnig viele Shows machen, also Join hat es zum Beispiel zuletzt gesagt, ne? Wir wollen, es wird viel mehr Reality TV auf Join geben und so weiter, dann dann versuche ich, die Konkurrenz wirtschaftlich auszustechen. Ne? Das ist ja das. Und wenn ich etwas wirtschaftlich ausstechen will, die Konkurrenz wegdrücken will, dann muss ich die meiste Aufmerksamkeit auf meine Formate ziehen. Und wie tue ich das? Indem ich in die Medien komme und das passiert, indem Leute Grenzen überschreiten im Reality-TV. Das ist einfach die. Und da kommt dieser, was Denise auch meint, ne, dieser gesellschaftsübergreifende, aber vor allem auch brancheninterne Grund dazu, und das macht's, das macht irgendwie auch die ganzen Reality-Stars zu so kleinen Pawns irgendwie in den Machenschaften von eben großen Sendern und letztendlich auch profitorientierten Unternehmen, ne? Und das ist auch, ja, und wir sind dann irgendwie, also wir werden auch in eine ganz unangenehme Situation gebracht, weil wir natürlich Fans des Genres sind und irgendwie dieses Fantum ja auch jetzt nicht ablegen wollen, so, nur weil wir immer befürchten müssen, in Formaten werden irgendwelche Grenzen überschritten werden. Wir schauen die dann und dann passiert was und da denken wir so, ja, okay, hätte mir das vorher gesagt, hätte ich gar nicht angeschaut, aber ey, ihr spielt hier irgendwie mit meinen Gefühlen, weil irgendwie potenziell mag ich das schon und finde solche Shows auch cool. Aber ich will halt nicht irgendwie die ganze Zeit mit solchen Themen irgendwie zu tun haben. So, da schäme ich mich dann wieder dafür, dass ich Reality TV mag. Ist, glaube ich, auch genug. Jana, du kannst uns vielleicht noch ein bisschen, ich habe nämlich danach auch nicht mehr weitergeschaut, einen Ausblick geben, was denn noch passiert sonst.
Also es ist relativ unspektakulär, denn am Ende, also eigentlich, wie gesagt, ich meinte ja schon, es gab am Ende noch so eine, also es gab die Männer haben einmal in der Männerrunde so verschiedene Sachen, Traumata aus ihrer Kindheit aufgearbeitet und das dann eben mit Charlotte auch nochmal besprochen und wäre eigentlich ein ganz versöhnlicher Abschluss gewesen, aber man hatte das Gefühl, dass viele von den Dingen, die vorher da zwischen den Paaren standen, dann auf einmal egal waren, weil man halt unbedingt mit so einem positiven Outcome da rauskommen wollte. Und das Einzige, was ich halt glaube, also ich hab das Gefühl, ihr habt ja mitbekommen, dass bei Temptation Island VIP ein Paar geheim gehalten wurde, nicht wahr?
Ja.
Und da hat, also es wurden ja 3 Paare veröffentlicht, das vierte wurde geheim gehalten und Reality Show Edits hat das natürlich wie immer herausgefunden und es sind Joshua und Larissa. Und jetzt habe ich das, nachdem ich jetzt Bad Boyfriends geguckt habe ich das Gefühl, die ganze Show war eigentlich nur ein Setup für die beiden bei Temptation Island. Also vorher hatte ich gedacht, das wird halt irgendein Pärchen sein, das vielleicht bei Love Island oder iTour VIP erst zusammengekommen ist. Aber da wird wahrscheinlich diese Geschichte weitererzählt, weil es gab noch so eine Challenge. Das war eigentlich auch eigentlich eine ganz witzige Idee. Also die Männer sollten für ihre Freundin ein Outfit aussuchen. Und dann hat Joshua für Larissa so ein Krankenschwesterkostüm ausgesucht, um ihr halt zu zeigen, so, weil bei den beiden ist ja immer das Thema, dass er irgendwie immer so ein bisschen kontrollsüchtig ist und nicht möchte, dass sie sich zu freizügig anzieht und solche Dinge. Und dann hat er halt gesagt, dadurch, dass ich suche jetzt das freizügigste Outfit aus, das hier liegt, um ihr zu zeigen, hey, ich vertraue ihr. Und dann war natürlich der Twist der Sache, dass Charlotte am Ende gesagt hat, so Mädels, und wir gehen jetzt alle zusammen feiern in den Outfits, die eure Freunde für euch ausgesucht haben. Und dann waren die natürlich, sie waren wieder in der ersten Folge, waren die ja schon in so einem Club, wo sie die Männer geprankt haben und heimlich überwacht haben. Da waren sie irgendwie wieder, da waren auch keine anderen Menschen. Also ich glaube, das war einfach nur irgendein Set, was dazugehört hat und kein echter Club. Aber Joshua ist natürlich total Menti B bekommen da auf dem Campingplatz und völlig fertig mit der Welt. Und dann kam noch hinzu, der Konflikt ist dann noch weiter größer geworden, als sie dann so ein Spiel hatten. Und dann mussten die Frauen oder die Männer auch, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall mussten die Frauen dann Fragen beantworten. Und es war zum Beispiel eine Frage, was ist der außergewöhnlichste Ort, an dem ihr Sex hattet? Und dann haben die Männer eine Antwort präsentiert bekommen und mussten raten, von wem die ist. Und die Frauen mussten sich halt vorher untereinander einigen, wer denn jetzt den krassesten Ort hatte. Und dann war die Antwort im Flugzeug. Und das war Larissa, aber mit einem Ex-Freund und nicht mit Joshua. Und das fand er dann wieder ganz schlimm, dass sie von einer Sex-Geschichte irgendwie, die nicht mit ihm war, im Fernsehen berichtet. Und
wo er dann so gesagt hat, irgendwie, du hast hier meine Männlichkeit irgendwie blamiert oder so.
Ja, genau. Und wo er meinte, meine Familie guckt das, deine Familie guckt das und du hast mich bloßgestellt im Fernsehen. Und am Ende haben sie sich dann ausgesprochen und dann hatte Charlotte ja nochmal das Gespräch mit den beiden, war eigentlich ganz schön, weil sie ihm dann quasi erklärt hat, so, ja, nee, Eifersucht, weil er dann natürlich meinte, ich vertraue ihr ja, ich vertraue nur den Männern nicht, was das dümmste Argument aller Zeiten ist. Und dann meinte Charlotte so, ja, nee, das ist ja, hat ihm dann halt ein bisschen probiert, das zu erklären. Und dann war Joshua ganz glücklich und meinte so, er hat es jetzt endlich verstanden. Und
Es hat
Klick gemacht. Und deswegen glaube ich, dass das einfach nur ein Setup war jetzt für Temptation Island, wo jetzt quasi dann die Story sein wird, hat es wirklich Klick gemacht oder was passiert, wenn sie vor den Verführern das Krankenschwester-Outfit wieder rausholt? Man weiß es nicht.
Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Joshua erinnert, wie er damals ganz jung bei Love Island zum ersten Mal, glaube ich, im Reality-TV zu sehen war. Und er hat ja schon einerseits einen sehr krassen Typ. Also ich würde sagen, die Frauen, die man so in der Öffentlichkeit an seiner Seite gesehen hat, die waren immer sehr ähnlich, nicht nur vom Aussehen, sondern auch so vom Charakter. Also wie gesagt, ich habe das Format jetzt nicht geschaut, deshalb kann ich Larissa jetzt nicht so krass einschätzen, aber zum Beispiel Chiara damals in dem Format, auf die hatte er ja ein Auge geworfen, die ist ja auch eine sehr starke Frau, die sich überhaupt nicht versteckt so, also die zum Beispiel ja Pole Dance macht und ihren Körper gerne zeigt und ja auch wahnsinnig athletisch ist und so und das nicht versteckt und ich finde es sehr spannend, dass er ja schon seit sehr vielen Jahren offensichtlich, also einerseits die gleichen Probleme hat, so ein bisschen mit dieser Eifersucht und Unsicherheit, dann gleichzeitig aber auch immer wieder so an Frauen interessiert ist, die genau das natürlich auch total triggern, weil die halt auch sich gerne präsentieren und das toll finden und das Teil ihrer Persönlichkeit so ist. Und ich finde es auch krass, so was ich zumindest in den letzten Formaten von ihm gesehen habe. Also ich habe ihn eigentlich relativ lieb auch trotz allem immer in Erinnerung gehabt und ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen die Abbiegung genommen hat und sich ein paar falsche Podcasts reingezogen hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Also dass er so sich so ein paar, weiß ich nicht, Dating-Coach oder was auch immer, wie nennt man das denn, halt so toxic-maskuline Tipps reingezogen hat und denkt irgendwie, weiß ich nicht, Also er ist irgendwie auch noch breiter, noch trainierter,
ja.
Er kommt noch maskuliner rüber, so von seinem Auftreten, und das finde ich schade.
Er trägt auch immer knappere T-Shirts. Das ist auch von Folge zu Folge bei Bad Boyfriends wurden seine T-Shirts immer knapper kleiner. Und enger. Ja, ja, ich habe das Gefühl, hat er jetzt
so viel... Ja, weil er immer breiter wird, er findet keine passenden mehr.
Er wusste sich, ich habe mich schon gefragt, hat er während der Show so viel trainiert, dass er jetzt seine T-Shirts alle sprengt, oder hat er einfach nur immer kleinere T-Shirts mitgenommen? Ich weiß es nicht, aber...
Ja, deshalb, also ich bin mal gespannt, wie da die Story dann sein wird im neuen Format. Aber ich glaube, ich habe jetzt das neue Format ja nicht geschaut. Ich kenne auch Joshua nicht persönlich. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Joshua, in dir schlummert doch eigentlich so ein guter Kerl, Herz am rechten Fleck. Oh, jetzt habe ich Hustenreiz. Ups. Vielleicht will hier irgendjemand, eine höhere Macht, mich daran hindern, das jetzt auszusprechen gerade. Aber find doch einfach wieder zu diesen Wurzeln zurück. Das würde ich ihm ans Herz legen. Und ich bin immer misstrauisch. Also es ist mega gut, wenn er diese Erkenntnis hatte. Und ich glaube, das ist auch immer der erste Schritt. Ne? Also allein die Einsicht zu haben, dass man ein Problem hat und ein bisschen auch zu verstehen, woran das liegt, ist auch, das will ich gar nicht kleinreden. Also das kann ja vielleicht auch wirklich der Fall gewesen sein. Entschuldigung. Muss mir gleich mal Wasserchen holen. Da in diesem Format. Aber ich glaube, trotzdem den Weg zu gehen, sich wirklich zu verändern, das ist so eine Lebensaufgabe und das braucht so viel Zeit und Anstrengung, dass man Dinge wirklich integriert, selbst wenn man sie sieht und versteht und durchblickt. Und naja, vielleicht sehen wir einen Teil der Reise dann bei Temptation Island, wie er die geht.
Ja,
we will see. Ja, du bringst da sehr viel Hoffnung mit, ne?
Also. Ja, ich weiß halt
auch. Ich habe das Format aber auch ja nicht geschaut. Ja.
Also ich weiß nicht, ob dieser letzte kurze Moment mit Charlotte, wo er dann verstanden hat, als sie ihm dann quasi erklärt hat, dass es halt nichts passiert und dass der Beziehung nicht schadet, wenn seine Frau was Knappes trägt und vielleicht auch mal wer hinguckt oder so und woher dieser Eifersucht kommt. Das war ein schöner, eben ein versöhnlicher Abschluss, aber es war halt ein kleiner Moment, wo man natürlich sagen muss, das ist nicht damit auf einmal dann gegessen, das Thema. Und deswegen.
Aber woher kommt denn die Eifersucht laut Charlotte?
Also es war nicht so direkt, woher sie kommt, sondern sie hat ihm halt einfach erklärt, wie das Gefühl Eifersucht quasi so entsteht und dass es am Ende ja einfach nur eine Unsicherheit ist von einem selber und dass es am Ende quasi, dass sie nichts Schlimmes macht, also Larissa nichts Schlimmes macht, dass es überhaupt nichts mit der Beziehung zu tun hat, wenn sie mit einem kurzen Rock feiern geht.
Ja, das ist echt Gänsehaut.
Ja, ich war wieder so ein Moment, wo ich kurz vergessen habe, was ich vorher alles gesehen habe in dem Format. Und ich kurz dachte, oh Mensch, ist das schön. Das
ja,
ist
vor allem, ne, wenn, man jetzt, wenn, man, wenn man jetzt hofft, man weiß doch ganz genau, wie es bei Temptation Island ablaufen wird. Also da wird ja doch natürlich, das ist ja auch das Problem, die Leute spielen ja ein Schauspiel ab. Ne? Die wissen ja, wie sie sich verhalten müssen. Genauso wie Joshua jetzt weiß, am Ende von so einem Format, Bad Boyfriends, muss irgendwie so eine Erkenntnis kommen. Deswegen sitzt dann Charlotte in dem letzten Gespräch mit mir und ich muss ja jetzt quasi, das ist ja jetzt quasi das große Erkenntnisgespräch. Ich muss ja damit jetzt geläutert da rauskommen. So, und bei Temptation Island ist der nächste Film. Ach so, ja, stimmt, ich muss ja hier was machen, ne? Weil sonst haben die ja die, sonst komme ich überhaupt nicht vor. So, ich muss ja jetzt hier auch Grenzen überschreiten und so.
Ey, du aber immer mit deinen Taktikvermutungen. Ich glaube, da ist immer sehr viel mehr Realität auch einfach dahinter. Ich glaube, die Leute müssen sich gar nicht so verstellen.
Du bist halt verliebt in Joshua. Kann ich auch nichts dafür.
Das hast du mir schon mal unterstellt bei irgendwem. War das auch Joshua? Nee,
ich glaube, das war auch
damals Joshua.
Ja. Naja.
Okay. Aber ich meine, Charlotte hat es auch geschafft, Josh dazu überreden, dass er jetzt endlich Kinder mit Nasrin will. Also es hat alles geklappt.
Also a baby will fix this relationship, genau. Glaube ich.
Ja, nee, sie hat ihm gesagt, du wirst ein guter Vater, du kannst das. Und dann weil er hatte natürlich auch nur Angst vor dem nächsten Schritt. Und weil es ist natürlich, man geht dann persönlich aus dem Format. Das war dann ganz schön. Das Finalspiel war auch wieder komplett random, aber weil sich dann auf einmal die Männer Aussagen von den anderen Männern in den Spielen hätten merken sollen für das finale Spiel, habe ich auch nicht verstanden. Aber letztendlich kann ich aus dem Format rausgehen und sagen, Grundidee ist ja irgendwie ganz nett und der Abschluss wirkt da auch erstmal versöhnlich, wird wahrscheinlich aber nicht nachhaltig sein. Aber alles in allem was, weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es noch eine weitere Staffel geben wird, einfach weil das Format jetzt eben in aller Munde war, was vor allem eben an dem Skandal lag, der selbst provoziert wurde. Mhm. Und dass das aber halt noch weniger funktionieren wird als jetzt, weil das wird sich noch mehr nach Fake anfühlen als die Staffel jetzt. Und deswegen glaube ich, es wird noch eine nächste Staffel geben, die dann aber überhaupt nicht mehr funktioniert. Wäre meine Prognose.
Wobei ja Charlotte Engelhardt ein krasser Cast ist. Also eine gute Besetzung für das
Format. Die macht es schon gut. Also ich weiß nicht, warum Calvin da war. Ich habe keine Ahnung. Der hat in der ganzen Staffel nicht eine Sache irgendwie beigetragen, die das Format irgendwie weitergebracht hätte. Das Einzige, ja, das ist halt, das kann man sagen, die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist, dass Charlotte Engelhardt sich echt gut in so einem Format macht und gerne mehr Dinge moderieren darf in der Richtung. Da würde ich mich grundsätzlich drüber freuen.
Ja. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir jetzt das Thema wechseln zu den ganzen Casts, weil wir haben echt nochmal, wir haben echt viel, ne? Wir haben schon echt, echt viel hier rumliegen. Also ich habe nur mal gerade nochmal geschaut, wir haben ja zum Beispiel auch noch den Love Island VIP spekulierten Cast zum Beispiel, oder wir haben das Promi-Büßen hätten wir auch noch hier rumliegen.
Oh je. Yeah.
Also da gibt's, dann haben wir diese, dann haben wir noch die Dschungel-Divas, wir haben noch den Promi-Hof.
Ah, das alles können wir jetzt aber nicht abfrühstücken.
Wieso das denn?
Müssen wir uns für ein, oder? Über die ganzen Casts.
Naja,
wir
kommen einmal hier durch
die verschiedenen Formate.
Wir können ja Speedrun machen,
ja,
und
also
kurz,
ja, bitte.
Und einhaken, wenn uns was besonders krass auffällt.
Also völlig langweilig, und ich fange mal an hier mit den Dschungel-Divas. Das ist ja wirklich, das ist einfach in allen Belangen wirklich. Ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen als das. Aber gut, hier, Kate Merlan, Michaela Schäfer, Julia Siegel, Giselle Oppermann, Belly, also Belly da heißt sie, glaube ich, ne? Jennifer Iglesias, Jessica Delion, Christine Okpara, Ingrid Pavic, Pina Sevim und Janina Josefian. Ja.
Christine Okpara hält sich echt schon lange im Reality-Team.
Naja, sie hält sich mittlerweile wieder.
Die wird,
ne?
Immer mal ausgegraben.
Sie musste die harte Schule durch Sport 1 machen, wieder zurück.
Ja, man dachte, sie wäre dann mit Reality nach dem Dschungelcamp frühzeitigen Rauswurf, aber dann hat sie sich zurückgekämpft.
Ist sie rausgeworfen worden?
Sie ist doch vorzeitig. Sie hat doch,
was hat sie gemacht?
Sie hat doch, Dennis Haag bitte ein, wenn ich da wen verwechsel. Ja. Aber Christine Okpara war doch die wegen des Impfstatus gelogen hat und dann von RTL vorzeitig wieder rausgeschmissen wurde aus dem Dschungelcamp-Cast.
Und dann kam Cosimo. Nee,
das war Cosimo. War das. Ja, genau, das war die Staffel, genau.
Ach, sie war gar nicht dann im Fernsehen.
Nee, nee, sie ist glaube ich, vor Abflug kam es, glaube ich, noch raus, wurde wahrscheinlich kontrolliert am Flughafen und alles, und dass sie halt wegen ihres Covid-Impfstatus gelogen hat.
Ja.
Ja, chillig.
Ja,
sonst. Und dann dachte ich, es wäre over mit ihr, aber nein, sie hat sich zurückgekämpft.
Ja, Glückwunsch. So,
Sie ist auch eine der OG-Krawallbürsten. Ich glaube, sie ist noch vor Kim Virginia. Die zweite Staffel Are You the One?
Die legendäre zweite Staffel meiner
Meinung nach. Als Are You the One so ein Rebranding hatte. Ich fand ja die erste Staffel Are You the One geil. Ich war so enttäuscht. Ich habe RTL 2 oder wo auch immer das lief, eine Nachricht geschrieben auf Instagram und geschrieben, könnt ihr das bitte wieder rückgängig machen? Ja, da hat alles angefangen, so diesen Lauf zu nehmen im Reality-Team.
Also ich fand die zweite Staffel damals mega geil.
Ja, die war echt.
Da haben wir schon mal drüber geredet.
Da war viel los.
Ja, es war halt alles, worüber wir gerade gesprochen haben. Es war halt auf einmal so, alle waren besoffen, alle waren auf Randale, alle haben sich gestritten, so. Und es war sehr bunt und, also es hatte einfach so ein komplettes Rebranding. Und die Staffel davor, die wirkt also so total zusammenhangslos. So vom kompletten Bühnenbild, vom Casting und so. Aber ich finde, es hat halt mehr Sinn gemacht. Also ja, ich weiß nicht, vom Konzept her. Wenn es wirklich drum geht, du steckst da 20 Leute und die müssen ihr Perfect Match finden, da hat das mehr Sinn gemacht, aber darum geht's natürlich nicht. Ja. Sinn ist doch komplett egal, wer da das Perfect Match ist. Die werden einfach zusammengewürfelt heutzutage.
Ja, also die Illusion, dass da vielleicht wirklich Leute sind, die sich verlieben wollen, hatte man in der ersten Staffel tatsächlich noch ein bisschen.
Genau.
Und dann in der zweiten, naja, dann nicht mehr so.
Genau. Und das liebe ich halt ja persönlich am Reality-TV. Deshalb hat mich doch der Bachelor, der eine von den beiden, dieses Jahr auch so abgeholt. Ich meine, ich will es jetzt nicht nochmal aufmachen, die Wunde. Das hat ja auch dann alles einen ganz anderen Lauf genommen als vorhergesehen. Aber ich fand das irgendwie chilliger. Ich fand das irgendwie eine coole Phase des Reality-TV. Aber egal, wir wollten uns ja gar nicht so sehr aufhängen jetzt an den einzelnen Teilnehmenden.
Ich freue mich auf Ingrid. So.
Ja, gut.
Aber ansonsten ist das Ganze, ich weiß nicht, ob das Format, falls noch jemand noch nicht davon gehört hat, Dschungeldivas ist eine Mischung aus Reality Queens und Villa der Versuchung quasi, glaube ich, so in die Richtung. Also die können Geld für Luxusartikel oder ähnliches verspielen und sind aber gleichzeitig im Dschungel.
Ja, ChatGPT-Format. Also wirklich, darunter läuft es bei mir. Es ist so die banalste Mechanik in dem banalsten Setting mit den banalsten Leuten. So, das ist einfach so, I don't know, da bin ich nicht dabei.
Da bist du raus.
Ja, Promi-Büßen haben wir noch hier.
Haben wir da den kompletten Cast schon oder nur einzelne?
Nee, der Cast ist auch schon bestätigt offiziell. Ja.
Also wir haben Georgina, Fleur, Nadja Großmann, Sahel, Raffaela Raab, a.k.a. die militante Veganerin, Melissa Hofmann, Anna Miltina, Alex Petrovic, Marvin Klute, Cosimo Citolo und Eike Immel.
Ja, Eike Immel ist, wie schon bekannt, vorzeitig rausgeflogen.
Wegen
bei den Dreharbeiten.
Oder was war das?
Ja, rassistische Äußerung.
Promi-Büßen.
Ja, beim Promi, wer hätte es gedacht, beim Promi-Büßen fliegt schon wieder jemand wegen rassistischer Äußerung raus. Schade, naja.
Ja, aber das...
Ja, ich finde es krass, dass die militante Veganerin ins Reality-TV vorstellt.
War
die schon mal in einem anderen Format?
Forsthaus,
aber... Ja. Also ich muss sagen, dass wir haben ja auch auf dem Join-Event ja auch über das Thema Promi-Büßen geredet. Und wir sagen ja oft, dass das Format, was einen daran stört, und das muss ich jetzt, ich glaube, das haben wir auch hier im Podcast schon öfter gesagt, muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber die Vorstellung, dass die militante Veganerin auf Alex Petrovic trifft, finde ich ein bisschen lustig irgendwie.
Oh mein Gott, die beiden in einer Diskussion.
Ja. Ja, es ist so wenig ich Alex Petrovic überhaupt noch sehen möchte, weil er für mich halt einfach null Unterhaltungsfaktor hat. Würde mich einfach interessieren, wie sie auf ihn reagiert.
Ja, also da sind halt so Leute dabei, ne? So eine Nadja, die hat ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet, dass sie ja halt bei Promi-Büßen ist. Und dementsprechend wird auch der Auftritt sein. Ne? So, oder auch, bei Cosimo, ne, was hat er denn gemacht? So, das macht überhaupt keinen Sinn. So, und diese ganzen, das ist halt bei, also da wird halt der Begriff Promi dann auch, finde ich, weit gefasst, ne, bei so InfluencerInnen, die sich dann halt dafür verantworten müssen, dass sie halt InfluencerInnen sind. Die eine zum Beispiel postet ja öfter mal ihre Kinder, wird dafür kritisiert oder so.
Ich glaube, die hat auch einmal irgendeine ganz fragwürdige Äußerung irgendwie von sich gegeben. Weiß ich aber nicht genau, ich will es nicht wiederholen, falls ich es verwechsel, aber ich glaube, das war da auch
im März 2025 bezeichnete sie die koreanische Sprache als Geheimsprache.
Ja, stimmt, das war ein bisschen...
Ich glaube, das war der Skandal.
Ja, genau, ich glaube, das war alles ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, sie hat das auch irgendwie so nachgemacht oder so. Aber naja, trotzdem ist... ich glaube, die hat nicht mehr so wahnsinnig viele Follower auf Instagram, dass man halt davon irgendwie schon über den Promi-Status sprechen könnte, ob das denn so Sinn ergibt. Aber jetzt auch kein Format, auf das ich mich wahnsinnig doll freue.
Bin hier gerade bei Reality Show Edits und da steht dann immer so ein, mittlerweile auch alles KI animiert, übrigens die ganzen Posts. Und steht dann immer so ein Slogan drüber über den Leuten. Und bei Cosimo steht der Skandal-Entertainer. Dann bei Nadja steht die rücksichtslose Lästerschwester. Bei Marvin steht der Doppelmoralspritzer.
So. Okay, das ist ein bisschen lustig.
Ja. Dann haben wir bei Sahel die Partyrebellen. Dann haben wir bei Georgina die krawallsüchtige Diva. bei Alex die maskuline Baddie. und bei, wer ist das hier? Warte mal, wer ist das denn hier? Ist das? Keine Ahnung. Melissa Hofmann ist die Influencerin, ne?
Nee, ich glaube, die andere war die Influencerin. Ich weiß es nicht. Ich muss Sachen mal gucken. Ich habe auch gerade gar kein Bild.
Anna Miltina.
Anna ist die Influencerin, genau. Und Melissa, ja, und Melissa Hofmann.
Die asoziale Möchtegern-Queen, das ist sie wahrscheinlich, oder?
War die nicht Reality-Star? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau, wer verwechselt es auch, weil bei Forsthaus Rampensau ja auch Realistar Academy Gewinner sind.
Eike Immel ist natürlich nicht der Torwart, was ja, also der Fußballstar, sondern der polarisierende TV-Star.
nie gehört.
Ja, darauf hat er sein ganzes Leben lang hingearbeitet. Der polarisierende TV-Star, Eike Immel, naja. So, naja, dann. Okay. Love Island VIP, da Gerüchtealarm, das soll der vermutliche Cast der dritten Staffel von Love Island VIP sein, sagt Reality Show Edits. Wir haben Marla Slengard. Wer ist das denn?
Von letzter Aito-Staffel. Sie ist jetzt irgendwie ganz close mit Hannah, weil irgendwie alle gesagt haben, sie sieht ihr so ähnlich.
Die soll übrigens auch dabei sein, laut Hannah. Dann haben wir noch Tim Kühnel und Paco, sollen so die.
Hä, aber Tim Kühnel datet doch seit ungefähr 23 Jahren heimlich Ariel. Was machen die beiden?
Hä, wirklich?
Ja, Tim Kühnel und Ariel haben seit Ewigkeiten, die sind ständig an den gleichen Orten und haben angeblich auch ständig was am Laufen, was halt witzig ist, weil er ständig in Dating-Shows ist und sie die Bachelorette Schweiz ist. Aber ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht sind sie einfach auch nur Besties, geheime Besties.
So wie, er hat doch schon zwei Besties, Greta und noch die andere. Ja, stimmt. Der Name ist leider gerade nicht.
Und Ariel ist vielleicht auch, nur... Hannah und Tim?
War der nicht auch mit der befreundet? Oder nee, es war doch immer so, dass Hannah irgendwie einen Crush auf ihn hatte. War das nicht so, dass sie das immer öfter
das
gesagt hat?
Das kann sein. Ja, das kann gut
und
sein.
Und die waren doch bei der Show, bei Join. Bei hier Match My Ex, oder? Waren die nicht...
Ja, doch, stimmt, da waren sie. Da gab's dann nicht auch so, nee, es war kein Handy-Moment, das war heimlich obwohl doch, das war auch so, wo ein geheimes Handy-Video am Ende geleakt wurde. Okay. Stimmt, das war auch eine relativ wilde Staffel. Aber ja, da waren die zusammen, aber ich glaube, da hatten sie nichts miteinander, weil Tim da mit Emma am Anwandeln war, also Umuts Emma. Und, aber.
Ja, genau.
Genau, aber
ja,
es wird ja seit sehr, sehr langer Zeit gemunkelt, weil anscheinend ist Ariel halt nur seine geheime Bestie. Wahrscheinlich will er nicht, dass Greta irgendwie sich Sorgen macht oder so. Weil die ständig an den gleichen Orten sind und im Urlaub zusammen und alles Mögliche und nach den Reality Awards angeblich auch zusammen abgehauen sind. Und ja, es ist.
Tim ist für mich auch so ein Enigma. Boah, woher dieses Wort gerade aus meinem Gehirn kam, weiß ich auch nicht genau. Aber ein Rätsel.
Das Wort Enigma. Ja, um 21.39 Uhr kommst du jetzt mit solchen Wörtern an. Ich bin schockiert.
Aber er ist mir auch so ein Rätsel, weil er ja auch er tritt ja auch in seiner Instagram-Bio, steht ja ganz prominent irgendwas mit Led by God oder irgendwie so. Also irgendwie ist er ja offensichtlich Christian Boy. Good Boy auch. Also bei Bad Boyfriends würde man den ja nie treffen. Und dann seine Mitbewohnerin ist aber doch auch... Wer ist das
also,
nochmal? Weil das ist jetzt die andere beste Freundin. Die doch schon aber auch manchmal so ein bisschen eher durch so Randale, ich glaube, im Reality-TV auffällt.
Tim Kühn ist Led by God?
Ich glaube, Led in by Faith.
Also ich bin jetzt gerade auf seinem Instagram-Profil, da steht, ich mache Reality-Zeugs.
Übersetzung auch.
Reden wir gerade über den, nein, wir reden auf jeden Fall über den gleichen, der früher mit Melina zusammen war.
Ja, doch, das stimmt.
Hat er das einfach rausgelöscht? Ich war doch
Übersetzung dieses Satzes auf Englisch ist bestimmt Led by God.
Tim Kühne, ich gehe jetzt auf sein
Instagram. Ich bin gerade drauf, trau mir. Ich mache Reality-Zeugs, dann steht...
Ja, stimmt, da steht da wirklich... Ja. Aber ich schwöre, da stand just a boy walking in God's faith oder irgendwie sowas.
Ja.
Stand da bis vor kurzem. Und das stand da jahrelang. Das stand da seit Love Island.
Habe ich auch so ein Bild im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt gegaslightet habt dahin, dass er so eine Kreuzkette um den Hals trägt.
Ja, das bestimmt. Sein? Ich sehe den auch.
Aber das tragen halt viele. Ja, das ist, sonntags sehe ich ihn ständig in der Kirche.
Ja.
Nee, aber. Aber irgendwie passt das auch. Das ist ja bei vielen von diesen Reality Boys so, dass die irgendwie so gläubig sind. Irgendwie habe ich jetzt gerade in meinem Kopf, stelle ich sie mir alle. Ich habe daneben jetzt Joshua und daneben habe ich auch noch, ich weiß nicht, habe ich gerade alle in meinem Kopf und alle haben so ein
Kettchen im Hals. Ich sehe gerade hier den nackten Paco und der hat auch sein großes Kreuz auf der Brust oder voll tätowierten. Also
hat der auch sowas, just a boy. Aber ich finde so Tattoo aus ästhetischen Gründen dann auch so ein bisschen und wirklich Instagram-Bio, just a boy walking in God's faith oder irgendwie so. Ich schwöre, dass sowas in der Art stand da.
Also ich bin gerade...
Trust and belief, Leute.
Ich bin gerade bei Paco und da steht ganz oben Promi Big Brother 2025, dann drunter The 50, so. RTL Turmspringen 24, Love Island, KDRS All Stars. Das ist also auch, ich finde die Rangordnung auch geil, ne? Also
ja,
zuerst Promi Big Brother 25.
Dabei ist.
Ja.
Ja.
Die Mitbewohnerin ist übrigens Julia Römmel.
Ah, stimmt. Julia und er sind Besties. Ja, ich weiß. Ja,
die haben wir auch gleich nochmal.
Ich wollte gerade sagen, die werden wir auch noch. Aber jetzt dazu jedenfalls wundert es mich, dass er und Ariel ständig durch Dating-Formate tingeln, weil ich meine, vielleicht sind sie einfach nur.
Die beiden sind ja auch ein krasses Paar.
Vielleicht sind sie einfach nur sehr gut befreundet, vielleicht ist es nur was Lockeres, aber ich stelle es mir vor, dass es schwierig ist, wenn man dann ein Format geht und sagt, ich suche da die große Liebe, wenn man irgendwie so eine Freundschaft plus nebenbei hat, die man auch nicht so wirklich hergeben möchte.
So, dann haben wir noch bei Love Island VIP Maxim Okasek. Sehe ich hier. Martin, Bachelor Martin.
Das ist auch irre, dass ein Bachelor da teilnimmt. Also ich meine, wenn ein Bachelor, dann Martin, ja. Aber das hat mich auch schockiert, dass er da am Start ist.
Dann noch Hannah, die ich jetzt gerade nicht zuordnen kann. Dann der Kelvin Steiner, also der Bestie tatsächlich von Hannah nämlich. Weil ich die beiden als Bestie nämlich hier zusammen in der Münchner Bar getroffen habe. Mit.
Ah, ist es einer von den berühmten Calvin Hot und Calvin Not Duo? Doch, oder?
Ja, es ist der Grinse-Calvin, so nenne ich ihn. Also der.
Ah, ja, egal. Okay.
So, dann haben wir noch Jesse. Welche Jesse ist das hier? Jesse, keine Ahnung. Jesse Sü. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wo die war. Yannick Quartalis, ne?
auch krasser Cast, auch krasser Cast.
Nach Kaulitz und Kaulitz, ja. Nun dort.
Quartalis und Quartalis. So.
Oh, es gab auch schon Gerüchte mit wem da. Mit, Moment.
Warte, habe ich die jetzt verwechselt? Wer ist jetzt drin?
Doch, Yannick Quartalis, Bills Pool. Romanze, ja, genau. Ich habe auch schon Gossip.
Ich dachte gehört. Jetzt Lukas Cordalis.
Nee. Den würde ich
von
da,
Daniela Katzenberger.
Den würde ich da jetzt auch gerne sehen.
Ja. Nee, Yannick Cordalis, bekannt von der Join Party, auf der wir sein Namensschild geklaut haben und bekannt als Bürgermeister nicht von Mönchengladbach.
Fast. Es waren nur wenige Stimmen.
Fast.
Ja, dann noch Chiara, a.k.a. Sese. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich auch irgendwie...
Ich hab gerade nebenbei hier nochmal das Dings offen und kann noch kurze Infos liefern. Also Chiara ist die von Die Abrechnung, die mit so, der stimmt. anderen von Aito, da mit Anna von Aito, die jetzt bald im Sommerhaus ist, da war und die bei Aito Besties waren und sich dann zerstritten haben.
Ach, ja, okay.
Genau, und Hannah Weig, das ist doch... Ist das die Ex von... Nee, Moment, jetzt muss ich kurz, ich will kein Quatsch erzählen, aber die Ex von Jörn Schlönvogt ist das, die angeblich was mit Jason Derulo hatte. Ja, und jetzt hat sie Martin Braun, Bachelor 2025, da vor sich.
Warte mal, wer ist das?
Oh mein Gott.
Hannah Weig, die war Jörn Schlönvogts Ex. Die hat, ich erinnere mich noch damals an so ein Posting, ich weiß noch, das hatte mir meine beste Freundin gezeigt, wo sie so ein Foto gepostet hat und meinte, oh, die Leute sagen mir immer, ich sehe aus wie Meghan Markle, findet ihr auch? Und dann war so eine Abstimmung und dann war so 98% Nein und dann hat sie es schnell wieder gelöscht.
Aber wunderschön ist die Frau.
Sie sieht nicht aus wie Meghan Markle, aber sie ist trotzdem sehr schön. Trotzdem. Also ich verstehe, dass Jason Derulo dahingeschmolzen ist.
Sie ist makellos in zweierlei Hinsicht. So, Patrick Papa Christodoulou.
Ja, der von Make Love, Fake Love, der gewonnen hat.
Und der Baller bei Icon League, steht auch in seiner Bio.
Und er war auch bei einem von diesen Sport1-Formaten. Exathlon oder so, glaube ich. Ja. Aber auf jeden Fall hat er damals gewonnen und kurzzeitig Elena Miras Herz erobert. So. Und dann dann nicht mehr.
Dann haben wir Eva Benetatu.
Stimmt, ja.
Dann haben wir noch Greta Bartl. My Style Rocks.
Bekannt, Icon von My Style Rocks, die beste. Hat jetzt auch einen Lauf, ist jetzt auch bei Good Luck Guys die Staffel dabei.
Ja, da hat man echt einen Lauf, wenn man bei Good Luck Guys ist, ne?
My Style Rocks war, also da, sie war die Ikone der ersten Staffel My Style Rocks. Deswegen ein Grund für mich einzuschalten.
Ja, ein anderer Grund für mich einzuschalten ist Camelia, bekannt als diejenige, die, jetzt kann ich es ja sagen, damals wusste, dass sie während der Ausstrahlung von iTour einfach einen Freund hatte und den dann eiskalt abserviert hat danach.
Oh, die war auch ziemlich lange mit dem zusammen von iTour noch, ne? Also es war schon dann echt und so.
Ja. Deswegen hat auch der Pakt nicht gehalten zwischen ihrem Freund und ihr übrigens. Oh. So, dann haben wir Raphael Neugart. Keine Ahnung, wer das hier ist. Raphael Neugart.
Ich glaube, das ist einfach nur ein random Influencer.
Ja, dann
Selina. Oder nicht random, erfolgreicher Influencer sicherlich.
Selina Patita, Girasol, South America TV, Chaotic Creative Woman steht da bei ihr. I don't know.
Bestimmt.
Giuliano, Heinzinger oder wieder Herzinger.
Das wird aber spannend mit der Ariel Connection, ne?
Naja.
Tim Kühne, Giuliano, Ariel. Ich meine, Ariel ist nicht da, aber die Connection ist da.
Ja. Und dann noch Nico. Keine Ahnung, wer Nico ist, aber das soll Love Island.
Er ist Nico und er ist auch dabei. Ja, schön. Ja.
Illustracast.
Angeblich Ben bandelt Yannick ja ganz seiner Vorliebe für Mütter folgend ja mit Eva an bei Love Island.
Ja, er hat's mit diesen großen Kalibern, ne?
Also Trash-Sternchen, also eine Greta von My Style Rocks, die würde er nicht angucken, aber so eine Eva mit einer ausgeprägten Vita und TV-Präsenz, die findet er dann schon spannender. Ja. Aber ich glaube, sie ist auch so ein bisschen sein Type.
Ja, okay, das war Love Island VIP. Dann gehen wir zu Forsthaus. Da haben wir nämlich wieder Giuliano, der mit seinem Vater teilnehmen soll. Dann haben wir Jessica Zehmer und Lilly von Reality Star Academy. Also, ja, ich meine, der Aufwand soll sich ja auch lohnen, den Join da gemacht hat, ne, mit dem Format.
Ja, es war doch quasi der Gewinn, dass die, wenn du die Staffel gewinnst, darfst du ins Forsthaus, glaube ich.
Ach so.
Ja, das war der offizielle Gewinn der Staffel und die beiden haben offensichtlich gewonnen. So lange habe ich es nicht mehr verfolgt. Aber ich kenne Jessica kenne ich auch von My Style Rocks.
Ja, cool. Also Claudia Obert wird sich freuen, dass ihre Freundin Desiree Nick da diese beiden Reality Stars ausgebildet hat, weil sie wird auf sie treffen. Mit Max Suhr nimmt sie nämlich teil.
Es wurde mittlerweile doch schon, also Reality Show Edits hat das doch mittlerweile schon dementiert und gesagt, sie ist nicht mit Max Maus dabei, sondern sie ist mit unserer guten Freundin Theresia dabei.
Mhm. Ach ja, die wir in Hamburg getroffen haben.
Genau.
Okay. Ja, das ist auch ein bisschen, also ein Stück weit interessanter, aber ich bin immer noch, glaube ich, dagegen, Claudia Obert überhaupt noch zu casten, ehrlicherweise. dann haben wir auch wieder Nadja.
Haben wir alles schon gesehen.
Nadja Großmann und Laura Blond. Naja, okay. Das zum 100. Mal wird diese Freundschaft irgendwie ausgebreitet. Gigi Biroffio und Peri, das ist sein Cousin, oder? Oder was ist das?
Ja, der war bei DSDS.
Peri? Ja.
Der war genau sein Cousin. Schade, dass er nicht, ich hätte auch lieber irgendwie den Cousin und wie hieß sein Onkel? Luciano?
Luciano.
Irgendwie, genau, also ich hätte lieber Gigis Onkel und Peri gesehen. Ist er dann vielleicht auch sein Vater? Ich weiß es nicht, wie viele Onkel Gigi hat, aber auf jeden Fall war Peri bei DSDS.
Ja.
Legende.
Ja. Dann haben wir Malisa Ruzio und William Raab.
Was, ihr Boyfriend?
William Raab, ja, ich glaube, dass die umarmen sich, die scheinen zusammen zu sein.
Okay.
Auf dem Bild.
Ja.
Und Marco Cerullo und Philipp Pavlovic, auch wieder, wo man sich denkt, was soll das? Ne? Das ist ja sowohl langweilig, weil sie ja gut in den Spielen sein werden, als auch tausendmal gesehen. Also die dümmste Kombination, die man sich vorstellen kann.
Philipp hatte doch Beef mit Laura Blond bei Love Island. Wahrscheinlich wollen sie das auch nochmal aufleben lassen und dachten, das ist eine gute Idee.
Ja, super Idee. Na, Brenda Brinkmann und Stella Brinkmann, ihre Schwester, machen auch mit.
Ja, von Brenda habe ich jetzt eigentlich auch erstmal genug, muss ich sagen.
Aber Brenda und, und Gigi hatten doch auch was, oder?
Ja, die hatten auch was miteinander.
War das bei Villa der Versuchung?
Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass es jetzt gerade bei Ex on the Beach gerade wieder Thema ist. Vielleicht gucke ich da mal wieder rein, dann kann ich die Historie nachvollziehen, wer wann was mit wem hatte. Ja, aber ja. Das beste Paar ist ja eh das Paar, das Secret Paar, das Reality Show Edits erst im Nachgang enthüllt hat für Forsters Rampensau. Nämlich Steffen Dürr und Silva Gonzalez.
Ja. Das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil wir ja eigentlich große Fans sind und das, also, aber ne, bei Steffen gibt es die große, der Dschungel hat einen Schatten geworfen, dann doch und sein Umgang mit der ganzen ja, Thematik um den Sieg und wie man da genau die Daumen gedrückt hat und wie er danach auch ein bisschen davon geredet hat, war ein bisschen questionable. Das ist eigentlich auch schon alles. Und bei Silva, da kannst du 100 Fragezeichen machen.
Also, über Silva habe ich nicht ein schlechtes Wort zu verlieren.
Ja,
also, Team Hamburg ist am Start.
Ja, stimmt. Oh Mann, ja. Also ich muss schon wieder lachen, wenn ich an selber denke. Also daher, das werde ich gerne sehen. Ja gut, dann gehen wir zum Promihof. Langer Cast hier, ich gehe mal schnell durch. Vanessa Nwatu, Christina Dimitriou und damit natürlich die zwei Exes von Alex. Mark-Robin Wenz, also Mark-Robin. Matthias Mangiapane, Kate Melan, Thomas Dragunski, a.k.a. der VfL-Jesus, das ist natürlich auch, also VfL-Jesus oder der Oder-Watt-Typ, ne? Also der nach jedem Satz Oder-Watt sagt. Suki Tegan, Influencerin, Jennifer Iglesias, Love Island VIP, Christian Lell, das ist auch so witzig, Fußballer. Der auch komplett abgedreht ist, muss man sagen. Zoe Müllner von Match in Paradise. Fabian Hestahl, prominent getrennt. Maike Buschening Kaffenberger, Brautmodenexpertin. Patrick Mast, Dschungelbegleitung von Hubert Feller, steht in Klammern dabei.
Das ist auch Hammer Personalie.
Dann René Dost von Abenteuerleben. Julia Römmelt, The 50, Andrew Weiss, Couple Challenge, Jasmin Sainabu, Germany's Next Topmodel, Kevin Ng, Aito, VIP und Vanessa Brahimi.
Ja. Ich finde ja auch, Kevin Jai, der war doch kurzzeitig verschwunden. Also ich weiß nicht, ich hoffe, er ist in einem guten Mental State, um bei diesem Format mitzumachen. Ein bisschen besorgt,
ja,
als ich das las.
Also mich besorgte einiges, aber
ja, das ist vielleicht das geringste Problem, das wir in dieser Staffel haben.
Ja, weil auch,
ich meine,
auch,
man hat ja, ja
auch Reality Show Edits da drunter schreibt, also aus sicherer Quelle weiß ich, dass es in dieser Staffel richtig knallen wird und es zu einigen Skandalen kommen wird, Smiley Face danach.
Ja, man hat schon gehört, es hat jemand anderem ins Essen gespuckt und es gab wohl eventuell auch rassistische Äußerungen. Das ist halt auch, also wenn man sich den Cast anguckt, gibt halt so eine Handvoll Namen, wo ich mir denke, das finde ich witzig, das könnte wieder so einen Effekt haben wie in der letzten Staffel mit hier Thüringer Klöße, Fritz.
Ja.
Aber bei anderen Namen ist das halt auch wieder gut auf Krawall gecastet.
Dieser Transperson, oder? Die da auch am Anfang so drin war und die ganze Zeit einfach nicht aufhören wollte zu rauchen und die irgendwie Cola trinken wollte, oder?
Ja, stimmt, aber ich erinnere mich.
Weiß ich auch nicht mehr, wer das war. Aber ja, also Christian Lell, dann der VfL-Jesus, René Doss, Patrick Mast, also da sind schon einige Highlights dabei. Matthias, der alles zusammenhält.
Und, ja. Und ich vergesse Suki, das ist doch die Bestie von Henna, mit der sie den Böse Mädchen-Podcast hatte.
Ah, okay, ja. Das macht Sinn. Naja, VfL Jesus, das ist meine
Person. Und VfL Jesus, ja.
So, und jetzt noch die neue Reality-Show, die gedreht wurde, aber noch niemand weiß, was dahinter steckt. Da sollen teilnehmen Gary Secret, Lars Steinhöfel, Gabby, hier von Ex on the Beach, Jürgen Trovato, Rafa von Rafas Plastic Life, die Lara Kruse, wer ist das denn hier? It's May? 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 Okay, kenne ich nicht. Sabrina Simone, Kulibal, Hellseherin.
Hellseherin dabei, I'm sold. Also.
Ja. Dann Lukas Levan von Reality Star Academy, Annelie Henze von die Freundin von Patrick, also von Bauer Patrick, Laurenz Pesch von Ex on the Beach, Paco ist wieder dabei und Patrick Roma, er soll also auch dabei sein. Ja, ja. Keine Ahnung, was das wird. Es wurde in einem Schloss gedreht.
Vielleicht was cool, also vielleicht, ich weiß nicht, wie cool es so wird mit dem Cast, aber könnte, also Schloss als Setting finde ich eigentlich schon mal ganz gut.
Ja, es sind so ein paar Anzeichen drin, dass es mehr so in Richtung The Power gehen könnte, ne, wenn man sieht, dass die Lara wieder dabei ist, wenn man sieht, dass auch die Hellseherin dabei ist.
Und ein Pärchen dabei ist, ist ja auch immer so ein Move von The Power und oder Paco. Auch die Verräter hat mit Geschwistern und so. Also
Paco das, auch in letzter Zeit eher jemand, der in die Strategierichtung gegangen ist, immer mehr. Ne? Also eventuell geht es in diese Richtung.
Ja, so. Ich bin gespannt.
Jetzt frage ich mich, ist Denise noch da?
Ich bin noch da.
Okay, ich dachte nur, du bist aus der Leitung gefallen vielleicht.
Ich warte drauf, wann wir endlich über das
Join-Event jetzt natürlich. Sprechen. Jetzt haben wir nämlich genügend Join-Formate hier besprochen, dass wir auch kurz natürlich über die Party sprechen, auf der wir mal wieder waren. In Hamburg ist es eben jedes Jahr so, dass ein Sommerfest stattfindet. Und zum großen Glück werden wir da immer wieder eingeladen. Und wir freuen uns darüber wirklich sehr, weil es ein schöner Abend ist, wo man einerseits natürlich das Programm des nächsten Jahres gezeigt bekommt, was immer sehr interessant ist, viele Promis sieht, die dann dieses Programm vorstellen und dann aber auch noch einen Abend in geselliger Runde bei netten Gesprächen verbringen kann, wo man einerseits mit den Promis halt ins Gespräch kommen kann und andererseits aber auch sehr viel essen und trinken kann auf Join-Nacken und auch die anderen Leute aus unserer Bubble, ne, natürlich auch so ein bisschen kennenlernen kann. Und das ist eigentlich immer das, finde ich, immer das Coolste daran. Und so war es auch in diesem Jahr. Und ihr beide habt mich begleitet. Und ich würde die erste Frage an Denise stellen, weil sie jetzt zum ersten Mal dabei war. Wie war es für dich? Wie hast du das erlebt?
Ach. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand es sehr beeindruckend. Also ich erinnere mich an den ersten Moment, ich weiß jetzt leider nicht, wie diese Räumlichkeit heißt, ob man da überhaupt drüber reden darf, wo das war, diese ganzen Sachen, aber ich erinnere mich nur dran, dass wir da reingelaufen sind und ich so richtig das Gefühl hatte von, wow, ich bin hier so krass fehl am Platz. Ich kann es gar nicht so beschreiben, aber es ist schon ein richtiges Eintauchen einfach so in diese Medienwelt. Also es waren halt natürlich nicht nur so Podcaster und Content Creator und so da, sondern halt einfach auch super viele Leute, die einfach hauptberuflich in dieser Medienbranche unterwegs sind. Also das stand zumindest auf den Namensschildern, dass sie irgendwie, keine Ahnung, bei Sat.1 oder wo auch immer arbeiten, macht natürlich auch nur Sinn. Also der erste Teil des Tages, es war nicht nur ein Abend, sondern ein ganzer Tag, Da haben wir quasi uns eine Vorstellung angeschaut, die echt über mehrere Stunden ging und in der mehrere neue Join-Formate vorgestellt wurden. Das war dann in so einem sehr schönen Kinosaal und es gab ganz viele Drinks und es gab Eiscreme und kleine Häppchen. Aber ganz ehrlich, Leute, das war wirklich gar nichts im Vergleich zu dem Programm, das danach kam. Da ging es dann weiter in so ein fancy Restaurant. Es gab so krasses Essen, man wurde quasi mit Essen zugeworfen. Also wirklich eine Sache geiler als die andere. Auch im Stundentag kam da irgendwie neues, geiles Essen. Es waren super viele Leute da. Ja, Leute, die, also Gesichter, die man halt auch einfach kennt. So, es war Richter Alexander Holt war da. Darf man das droppen? Darf man die hier einfach?
Ja, klar.
Darf ich das erzählen?
Wir haben noch, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es existiert schon Bildmaterial in Social Media. Deswegen.
Es ist ja auch genau dazu da, ne, dass du halt darüber redest, weil dazu machen die das ja, ne, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt.
Ja, ja, okay. Und ja, Ingo Lenzen war da, es war Janke, ich sage immer seinen Nachnamen, bin mir nicht sicher, ob es Janke oder Jenke ist, auf jeden Fall eins von beiden, der war da, mit dem habe ich auch ein Foto, Grüße gehen raus, den kenne ich natürlich auch, ich kann mir aus irgendeinem Grund nur nie merken, ob es Janke oder Jenke ist. Und für mich ein kleines Highlight, oh mein Gott, Leute, und ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen sollte, aber also es waren eben auch ganz viele andere Leute, die Podcasts machen da und die irgendwie Content Creation machen. Und das war ehrlich gesagt, wie du auch gerade sagst, für mich auch der coolste Teil des Abends. Also die ganzen Leute kennenzulernen, die sowas Ähnliches machen wie wir, also irgendwie auch Podcasts machen und so. Ich fand die alle erstens mega lieb. Und das war mega cool, die einfach mal so kennenzulernen und so. Und teilweise waren eben auch Content Creator da, die ich halt, also deren Content ich halt einfach kenne. Und die dann auch persönlich kennenzulernen. Unter anderem Nate Season ist der Name auf Instagram. Also den Content verfolge ich seit dem Dschungelcamp. Da hat sie ganz tolle Animationen gemacht. Und dann saßen wir da einfach da und dann habe ich das so im Laufe des Gesprächs festgestellt, dass sie das ist. Und das war ein richtig cooler Moment. Wir haben uns auch über verschiedene Sachen ausgetauscht, unter anderem Bad Boyfriends. Und mein Highlight des Abends war unter anderem, dass Polce Vita da war. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sie hier kennt von den Leuten, die Podcasts hören, aber sie ist YouTuberin und ich verfolge sie schon seit vielen Jahren. Und ich bin jetzt nicht so der Typ Mensch, der so typischerweise super starstruck ist, weil ich das eher ein bisschen cringe finde normalerweise, wenn man das ist. Aber das war so ein Fangirl-Moment und ich hatte das überhaupt nicht erwartet, weil ich schon so halb damit gerechnet hatte, dass die halt da sein könnte. Und dann stand sie auf einmal vor mir und wir wurden in ein Gespräch sozusagen reingestoßen und einander vorgestellt und ich war so emotional, ich hatte Tränen in den Augen, weil mich das so berührt hat, dass ich plötzlich vor ihr stand und mit ihr rede. Und ja, Dennis hat den Moment auf Video festgehalten. Es ist cringe. Es tat mir dann auch sehr leid, weil ich so dachte, die Frau denkt sich auch, wer ist diese fremde Frau da? Was will die von mir? Ich kenne die nicht. Warum ist die jetzt auf einmal so ergriffen davon, dass wir da miteinander reden? Wie gesagt, ich kann es mir selber nicht erklären. Aber es war auf jeden Fall ein Highlight-Moment. Ja, und man hat einfach so mit allen möglichen Leuten geredet, sich ausgetauscht, neue Kontakte geknüpft. Ich bin da ehrlich gesagt ja überhaupt gar nicht mit einem Ziel reingegangen. Ich dachte einfach, mega cool, dass wir das mitnehmen können, mega cool, dass wir da eingeladen werden, dass ich die Gelegenheit halt auch habe, weil ja die Plätze auch begrenzt sind. Wir sind viele Leute hier in dem Podcast und dass ich eine der Personen war, die eben irgendwie mitgehen konnte. Und ja, und dann hat sich daraus irgendwie ergeben, dass man so viele Leute kennengelernt hat, die irgendwie was Ähnliches machen, mit denen man sich drüber austauschen konnte und irgendwie Gespräche geführt hat. Und ich droppe das jetzt hier einfach mal. Also es ist bisher noch nicht Realität geworden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da schon drüber geredet haben oder ob ihr das an dem Abend mitbekommen hattet. Aber ich habe halt unter anderem dann auch mich mit verschiedenen Content-Creatern ausgetauscht und so und habe mir halt auch schon länger überlegt, ob ich vielleicht auch mal gerne sowas wie YouTube-Reactions machen würde oder
billige,
so.
Das ist jetzt eine billige Plattform hier, dass du das jetzt machst. Also das ist ja jetzt.
Naja, ich habe ja noch gar keine. Bisher habe ich ja weder ein Instagram-Handle noch sonst irgendwas. Deshalb ist es eigentlich ganz schlimm, dass ich das hier jetzt als Plattform verwende, weil es überhaupt nichts daraus jetzt folgt. Außer, dass ihr das schon mal gehört habt, dass ich mir das halt vorstellen könnte, damit anzufangen und jetzt einfach die Kontakte habe. Einfach nur, weil ich in diesem Raum war.
Ja, aber du hast so, also das ist jetzt, du nutzt es jetzt hier als Sprungbrett. Das ist ja, also jetzt sind wir mitten hier in der Denise-Show auf einmal. Das ist ja unglaublich.
Aber der Druck ist jetzt...
Du hast mich gefragt, was ich am coolsten fand.
Aber jetzt ist der Druck da. Jetzt musst du es halt machen. Ich weiß. Also jetzt kein Zurück mehr.
Man muss ja dazu sagen. Also
ja, aber ich habe schon auch die Leute per E-Mail angeschrieben. Also es ist auch eh schon... Also es war jetzt auch schon der Kontakt hergestellt. Jetzt ist nur noch mehr
Welche
Druck
Leute
da.
Denn?
Aber ist auch
Wen
gut.
hast du per Mail angeschrieben?
Ja, Leute, die mir das ermöglichen würden, dass ich das machen
aber
darf.
Was heißt denn ermöglichen? Du musst halt einfach nur Sachen aufnehmen und hochladen.
Aber du musst ja auch...
Aber man braucht ja erst den Zugriff auf die Formate.
Du musst
das ja. Weil man kann das ja nicht per Bildschirmaufnahme aufnehmen, sondern du brauchst
Ach
ja
so,
Zugang.
Das, darum geht's.
Das, und du kriegst auch ein Briefing und so. Also du musst ja dann auch bestimmte Kriterien erfüllen.
Ja, man darf ja immer nur so
ja,
viele Minuten
ich weiß
zeigen
das.
Und,
ich weiß
und sowas.
Das.
Ja, ja, und das ist...
Ja.
Aber das ist jetzt quasi geklärt.
Ja, sorry, Leute. Es ist halt auch Teil des Abends gewesen. Ich war halt jetzt excited.
Aber das wusste ich ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass du da so eine persönliche Agenda hast.
Hier jetzt hinter dem Podcast ist von Anfang an mein Plan.
Ja, genau. Also, das, also überhaupt.
Es ist aufgegangen.
Überhaupt.
Von vorne bis hinten.
Ja, du hast mich nur deswegen wahrscheinlich damals überhaupt kennengelernt.
Das ist, ja, jetzt kommt die Verkündung. Denise,
ich hatte das recherchiert auf LinkedIn.
Denise sagt gleich so: Übrigens, ich kann jetzt verkünden, dass mein letztes Mal hier bei Fernsehen für alle. Jetzt könnt ihr meinem Content folgen.
Nein.
Na, man muss ja schon sagen: Also, ich hab den Abend als sehr unterschiedlich wahrgenommen als die letzten Male. In denen wir da waren, weil anders...
Ja, da war ich ja nicht da.
Ja, genau. Das ist nämlich der Grund. Also ich glaube, anders als die letzten Male, war ich an diesem Abend irgendwann alleine. Also bei ihr beide, ihr beide seid irgendwann, glaube ich, zu zweit weggezogen, aber ich habe Denise, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr gesehen, weil Denise war eigentlich nur noch mit Bolschewita unterwegs die ganze Zeit.
Ja,
wirklich
stimmt.
Am Arsch geklebt von den großen Influencern.
Ey! Nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe da wirklich auch nämlich drauf aufgepasst, ich wollte nicht zu aufdringlich sein, nachdem mich die Frau schon so überfallen hatte mit meinen Emotionen. Aber wir haben uns vielleicht einfach gut verstanden. Ich kann es nicht einschätzen, ja. Ich bin da auch ein bisschen self-conscious. Ich will einfach, dass sie mich mag. Spaß, Leute.
Also ich...
Können wir das Thema wechseln?
Nein, nein, auf keinen Fall.
Nein, ich fand es auch nicht schlimm so, weil ich war dann wirklich, ich hatte auch was zu tun an dem Abend, wie immer. Weil ich spreche nämlich alles außer das eigene Business voranbringen. Ich bin derjenige, der die unangenehmen Gespräche auch führt mit den Leuten, die an dem Abend nämlich niemanden haben, an deren Rockzipfel sie die ganze Zeit hängen können.
Zum Beispiel
Peter Giesel.
Mit wem hast du geredet?
Ja. Zum Beispiel Peter Giesel, der große Star von Kabel 1, der aber wirklich immer teilweise auch ein bisschen verloren in der Ecke rumsteht. So. Und ich habe letztes Jahr schon mit ihm gesprochen. Ne, Achtung, Abzocke, ne, der Peter Giesel. So, letztes Jahr habe ich mit ihm gesprochen und dann in diesem Jahr kam er wieder. Irgendwann habe ich die Glatze glänzen sehen von Peter Giesel und dann haben wir Augenkontakt aufgenommen und er ist zu mir hergekommen. Peter Giesel hat gesehen, da ist er wieder vom letzten Mal, der eine Mensch, der hier von diesen ganzen komischen Podcastern und so weiter, der überhaupt Achtung Abzocke kennt. So fängt es erstmal an. So. Und dann saß ich da gerade mit unserer lieben Kollegin von Gossip auf die Eins. Ja, da saß ich dann hier auf der Stufe und dann kam auf einmal Peter Giesel, setzte sich erst neben Gossip auf die Eins und dann hat er Augenkontakt mit ihr aufgenommen und hat gesagt, den kann ich jetzt die nächste Stunde hier löchern. Da kann ich sämtliche Geschichten aus den alten Achtung Abzocke-Tagen erzählen. Und hat sie umgesetzt zu mir rüber und dann ging es los. Eine Stunde mit Peter Giesel, wirklich ohne Schweiß, ich übertreibe nicht. Ich saß da 60 Minuten mit Peter Giesel und habe sämtliche Geschichten aus Achtung Abzocke gehört. Sämtliche Gerichtsverfahren, laufende, abgeschlossene. Ich konnte meine ganzen Fragen loswerden. Was waren die besten Urlaubsziele? Wo wird man am meisten abgezockt? Wo muss ich aufpassen? Wo darf ich auf keinen Fall hin? Wo muss ich unbedingt hin? Wie viele Drehtage hat Achtung Abzocke im Jahr? Wo studiert seine Kinder? Wo die überall studieren und was die alles machen wollen und so? Und welche Fehler sie gemacht haben im Praktika und alles Mögliche? All das weiß ich jetzt, weil ich eine Stunde lang mich mit Peter Giesel
und noch viel mehr
abgegeben habe. Und das ist ein großes Privileg. Ich bin ein Riesenfan. von Peter Giesel und seiner Arbeit. Und ich finde es wirklich interessant und dafür ist für mich dieser Abend da. Ich freue mich echt, wenn so Leute, ich habe auch mit Alexander Holt, ne, ich habe ja auch kurz mit ihm geredet und so. Und auch da habe ich mich persönlich bei ihm bedankt, dass er wieder zurückgekehrt ist. Es war anscheinend nicht so leicht, ihn zurückzuholen aus seiner jahrelangen Pause, der ja mittlerweile in der Politik ist und ja nur eine kleine Sommerpause hat. Und die hat ihm Sat.1 jetzt auch noch weggenommen und jetzt sitzt er wieder vor Gericht und schwingt den Hammer für Sat.1 demnächst. Ja, und ja, natürlich ansonsten bleiben die vielen Gespräche mit unseren lieben Freunden von Piepsein, vom Erdbeerkäse-Podcast, mit Nate, mit allen anderen Menschen. Das macht immer sehr viel Spaß. Und das war auch in diesem Jahr wieder so. Wie war es denn für dich, Jana? Du warst ja auch schon ein paar Mal dabei.
Ja, es war wie immer sehr schön. Es war dieses Jahr, also ich fand, dieses Jahr wurde bei einem Buffet nochmal eine Schippe draufgelegt. Also das war krass, was da alles aufgetischt wurde. Noch heute träume ich von dem Wasabi-Kartoffelpüree. Und es ist halt einfach eine skurrile Situation. Ich stand da halt am Buffet und habe geguckt, was es da so gibt und stand dabei so Kartoffelsalat und dann war auf einmal links von mir Matthias Oppenhövel und rechts Michael Patrick Kelly und ich dachte mir, wow, und wir greifen jetzt alle nach demselben Kartoffelsalat oder Kartoffel.
Romantisch.
Ja, und das ist irgendwie ja, wir haben dieses Jahr im Kino auch eine Gesangsperformance bekommen von Michael Patrick Kelly und Caitlin, der Voice Kids Siegerin. Das war sehr schön. Und die waren dann nachher tatsächlich auch noch kurz bei der Party. Und
ja, sie waren recht lange bei der Party sogar, weil sie saßen in einer von diesen Innenkabinen. Also die ganze Family von Kate.
Sie waren drin.
Ja, ja, die saßen da ganz lange noch da.
Ja. Okay, weil ich habe die nachher draußen nicht mehr gesehen und bin dann davon ausgegangen, wahrscheinlich sind sie denn gegangen. Aber das ist dann halt auch schön. Das ist genauso wie hier, Verona Poth war da, hatten wir ja schon letztes Jahr damit eigentlich gerechnet, weil ja letztes Jahr Villa der Versuchung Staffel 1 da gerade gestartet ist. War jetzt hier da und hat uns Villa der Versuchung Staffel 2 sehr schmackhaft gemacht im Kino. Und die war, also ich glaube, die hat die Tür zugemacht am Ende. Die war den ganzen Abend da, auch ständig im Gespräch mit irgendjemanden. Und das ist dann irgendwie, man denkt sich immer, das ist so seltsam. Warum bin ich hier? Warum sitze ich hier im gleichen Raum mit diesen Leuten? Und warum wir essen alle denselben Thunfisch? Das ist irgendwie verrückt.
So war's.
Und dann, Essen her nochmal eine Schippe draufgelegt. Und ansonsten war es natürlich wieder eigentlich eben am schönsten, sich auszutauschen mit anderen Podcastern, YouTubern und alle, die man da so getroffen hat. Und das ist halt einfach immer sehr schön. Das ist wie so ein komisches Klassentreffen, so ein bisschen, bei dem dann zufällig auch Verona Poth und Jenny Elvers mit dabei sind. Und dementsprechend.
Musst du das dann auch echt erstmal verarbeiten? Ging es ja auch so?
Ja.
Musst du da echt auch erstmal wieder runterkommen?
Ja, also
man wird da auch so richtig in so eine kleine Welt reingezogen, reingezaubert.
Man will dann auch nicht wieder zurück zu normalem Kartoffelpüree. Also das ist, schwierig, dann wieder am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen und sich denken, ich habe hier nicht so ein Riesenbuffet und da sitzt auf einmal nicht irgendwie Jenny Elvers mir gegenüber oder Narumol habe ich im Blickwinkel und solche Dinge.
Das ich wollte gerade sagen, Narumol, der The Voice, The Power Star war natürlich, der an dem Abend da war, mit ihr habe ich auch kurz geredet, weil, also sie ist ja eine Legende, absolute Legende, auch dass sie da war. Und sie stand da wirklich völlig verloren am Buffet einmal rum. Und ich war auch gerade da und habe mir was geholt. Und dann habe ich so gedacht, der Frau muss man helfen. Weil ich habe so gesehen, dass sie auf einmal anfängt, im Stehen so zu essen. Und auch völlig alleine war in dem Moment. Und dann bin ich so zu ihr hingegangen und habe gesagt, also wenn sie, hallo Frau Narumol, falls Sie keinen Tisch haben, wir haben da hinten einen Tisch, Sie können sich gerne auch zu uns setzen. Und dann hat sie aber gesagt, nee, ich wollte reingehen wieder. Und dann ist sie verschwunden, elfengleich ist sie dann nach drinnen verschwunden. Und das war ein absolutes Highlight. Kurze Konversation am Dinner, am Buffet mit Narumol auch, ja.
Ja. Da hatte ich mich auch sehr gefreut, als ich kurz auf der Toilette war und wieder kam und dann sah ich erst drin Nikolaus Puschmann sitzen und dachte, ah, er ist aus Villa der Versuchung da. Dann sah ich, oh, Jenny Elvers ist auch da aus der aktuellen Villa der Versuchung Staffel. Und dann bin ich um die Ecke gelaufen und fast in eine kleine Frau reingerannt und habe mich dann aber im letzten Moment bremsen können und sah, dass es Narumul ist, in die ich fast gerannt bin. Und da war ich dann kurz ein bisschen starstruck.
Ja. Also Teil unserer Recap, Denise, kann man ja auch beim Erdbeerkäse-Podcast hören. Ne? Da sind wir ja auch drin, weil Tim unterwegs war mit dem Podcast-Mikro und Stimmen eingefangen hat. Und ja, Denise und ich haben da auch den Abend ein bisschen Revue passieren lassen in deren Podcast. Also schaut natürlich, hört unbedingt immer bei Erdbeerkäse rein, macht ihr ja sowieso. Genauso wie bei Piepsein und bei den ganzen, bei Gossip auf die 1 und bei Gossip auf die 2 und bei allen möglichen.
Generation Leuten. Trash.
Generation Trash. Loganen,
genau,
Dina.
Halle Übermann.
Dina, von,
Dina und Franzi waren auch da.
Waren auch da, alle möglichen Leute waren da.
Ja, auch ganz nett. Ja. Ja, und ich wollte noch ganz kurz einen Moment nehmen, um über die tollen Formate, also ein paar habt ihr jetzt schon erwähnt, die vorgestellt wurden, zu sprechen. Oder ja, so beiläufig sind jetzt ein paar Sachen schon gedroppt worden. Aber für mich ganz klarer Winner des Abends und ein Format, auf das ich mich jetzt schon wahnsinnig freue, ist Surviving Amazonas.
Ja.
Dürfen wir darüber reden?
Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist ja dazu da.
Okay. Also. Okay. Ich bin mir nicht sicher.
Das
vielleicht
ist ein PR.
Darf man das
also man muss ja, oder so. Das ist ein PR-Event. Ne, die wollen, dass wir drüber sprechen und die wollen vor allem, dass wir positiv drüber sprechen. Den Gefallen tun wir ihnen natürlich wie immer nicht, weil da war auch genügend Scheiße dabei, die da vorgestellt wird. Seien wir mal ehrlich. Und das war auch über große Teile der Kinovorstellung war es auch sau langweilig, weil es natürlich viel um Sport ging. Und dann wurde in einer nicht da, also wirklich in einer Dramaturgie, die überhaupt nicht da war, wurde dieser Kinoabend bestritten zum Beispiel. Also da muss man sich immer wieder fragen, das sind doch eigentlich Entertainment-Profis. Warum macht man da nicht mal eine geilere Präsentation?
Genau so, wie sie das geschafft haben bei Surviving Amazonas, worüber ich gerade anfangen möchte zu sprechen. Und zwar Surviving Amazonas, jetzt bin ich total aus dem Flow raus, aber wurde von Parshad vorgestellt an dem Abend. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier schon einen Trailer gesehen hat. Ehrlich gesagt hatte der Trailer mich im ersten Moment, glaube ich, gar nicht so abgeholt. Aber allein die Art und Weise, wie Parshad darüber gesprochen hat, hat es für mich einfach, also ich kann es jetzt schon kaum erwarten, dass es losgeht. Kurz Zusammenfassung ist eigentlich, dass ich glaube so circa 8 Promis irgendwo in irgendeinem Regenwald oder so gekarrt werden. Ah, Amazonas wahrscheinlich, da gehe ich mal von aus. Und dann anscheinend, weiß ich nicht, mit irgendeinem indogenen Stamm wird da kooperiert, der mehr oder weniger so auch gar nicht einverstanden damit ist, wie das abläuft, bin ich auch gespannt, ob man da dann irgendwie was zu besprechen kann. Weil in dem Trailer wird nur an einer Stelle erwähnt, also da sagt dann wohl dieser Oberste oder wie auch immer, mit dem halt zusammengearbeitet wird von diesem Stamm, hätte er das vorher gewusst, dass das so abläuft, dann hätte er dem nie zugesagt. Oder irgendwie so mit dieser Respektlosigkeit dachte ich auch nur so, chillig. Gut. Anyways. Nichtsdestotrotz, also Parshad hat quasi von einer spirituellen Erleuchtung gesprochen, die sie eben in diesem Amazonas-Dreh oder beim Amazonas-Dreh erfahren durfte. Unter anderem dadurch, dass diese Promis halt, und das habe ich schon eben im Erdbeerkäse-Podcast auch kurz erwähnt, thematisiert, mit den verschiedensten indogenen Drogen halt irgendwie zugestopft werden, mit irgendwelchen giftigen Fröschen, die an denen gerieben werden. Ich glaube, Ayahuasca, keine Ahnung, bleibt kein Auge trocken auf jeden Fall, so wirkt das. Und finde ich auch spannend, wie salonfähig das geworden ist. Also wie niedrigschwellig das Angebot geworden ist für Ayahuasca anscheinend. Dass das auch jeder mal schon mal gemacht hat im deutschen Fernsehen.
Ja, Jenke doch auch, oder? Hatte der sich auch davon erzählt in seinem Trailer, zu seiner neuen Show, wo er lernt, besser zu schlafen. Nee, anscheinend hatten sie dann einen großen Vorrat.
Nee, das ist das Gute-Laune-Experiment von Jenke. Da kommt nämlich Ayahuasca zum Einsatz.
Ach so, das Gute-Laune. Ja, klar, das ergibt auch viel mehr Sinn, stimmt. Klar. Ja.
Ja, naja, genug davon auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr auf dieses Format.
Ja,
Und natürlich, wie aber Dennis auch sagt, es waren auch viele langweilige Stellen dabei. Zum Beispiel immer, wenn über Sport gesprochen wurde.
Ja, das hat immer so ein bisschen, hat ein bisschen den Flow gestört, weil dann hatte man gerade so einen Trailer gesehen und war dann irgendwie hooked und dann war es wieder vorbei. Aber ich glaube, wenn man nachher auch so auf der Party gesprochen hat mit anderen Creatoren, dann hat fast jeder auch Surviving Amazonas erwähnt. Also, dass das aber alle sehr gehypt hat.
Ich glaube halt auch aus mangelnden Alternativen, weil ehrlicherweise war da abseits davon jetzt nicht wahnsinnig viel dabei, wo ich so excited war. Also ich meine, Joko und Klaas machen Urlaub, war davor schon bekannt und war, ne, den Trailer habe ich auch schon gesehen davor. Das ist natürlich bestimmt sehr gut, aber so richtig überraschend tut einen das natürlich auch nicht. Ich habe mit viel mehr wirklich schlauer Reality auch noch gerechnet, also so The Power-mäßig, weil das ja so gut funktioniert hat, dachte ich, da macht Join Safe nochmal so ein Format, was sie jetzt dann eben auch schon ankündigen. Und also mich hat es ein bisschen grundsätzlich enttäuscht, was man, also auch Wille der Versuchung, ne, da keinen Trailer zu zeigen und so. Also da war ich verwundert darüber, dass da relativ wenig zu sehen war, überhaupt zum ganzen Thema Reality, ne?
Das fand ich auch vor allen Dingen, weil ja im letzten Jahr war ja Reality ist ein sehr großes Thema auf der, also Reality und Serienproduktion war ja letztes Jahr, glaube ich, so das Hauptthema. Und dieses Jahr war das Hauptthema eigentlich Sport, ein bisschen News und ein bisschen Reality.
Ja.
Und da,
Oh mein Gott, News.
Ja, nee, nicht, never
forget. Möchte jemand drüber sprechen?
Wir schweigen über die News-Time-Präsentation. Okay. es war schon, also es war dann doch am Ende überraschend wenig, auch jetzt gar kein, also kaum Surviving Amazonas halt. Und dann gab es ein neues Format noch in Richtung The Race, Track Me Down oder so. Irgendwie, keine Ahnung, wo auch Falk aus der aktuellen, aus der aktuellen The Race-Staffel mit teilnimmt.
Laut Join aus der neuen.
Stimmt, Staffel. Aus der neuen,
weil es wurde einfach der Trailer gezeigt von der schon vor einem halben Jahr gelaufenen
The Race inklusive wurde der Siegeseinlauf, also der Einlauf der Gewinner, wurde auch gezeigt in diesem Trailer, was ein bisschen merkwürdig war. Aber jedenfalls, das sah dann halt, das war so ein bisschen in die Nische ging das. Das fand ich halt auch ganz cool. Und wir haben einen The Power Trailer gesehen. Das war ganz cool. Und stimmt das, dass das ich hab's ja so schnell nicht erkannt, aber das haben sie ja jetzt in der Love Hunter Villa gedreht, glaube ich, oder? In der 24 Tim seine große Liebe gefunden hat.
Es sah auf jeden Fall echt schick aus im Vergleich zu letztem Jahr. Mhm. Ich fand irgendwie, The Power wirkte letztes Jahr so billig produziert. Allein schon dieser Trailer mit diesen ganz trashigen Animationen. Also, wo der Cast so vorgestellt wurde, erinnert ihr euch dran? Aber auch das Set-Design und so. Mhm. Das haben sie dieses Jahr echt schick gemacht.
Aber ich finde, deswegen wirkte das halt aber auch so wie so ein echtes Spiel halt. Und ich bin, ich sowohl vom Cast als auch jetzt davon, von diesem Upgrade, ich bin leicht skeptisch bei The Power, obwohl es ja mein großes Highlight des letzten Jahres war.
Mhm. Ja.
Also, du findest, es wirkt weniger wie ein Spiel. Weil das Set.
Ja, es wirkte halt wie so ein echtes Spiel, und auch die Tatsache, wie abgefuckt die Leute von der Villa und von diesem ganzen Ambiente waren, dass die Leute so wirklich so ausgelaugt waren, so nach ein paar Wochen, dass die einfach keinen Bock mehr hatten, das Spiel zu spielen. Ich fand das eigentlich alles, es hatte so Solitary-Anmutungen und das war fand ich irgendwie geil.
Ja, es stimmt. Ja. Es hatte halt mehr, also es war Solitary meets Promi Big Brother meets Random Game Show irgendwie so ein bisschen. Und jetzt, er sah schon sehr hochglanzmäßig aus, der Trailer jetzt durch die Love Hunter Villa. Also ich glaube, es ist die Love Hunter Villa. Ich erkenne sie ohne die großen Ahead-Flaggen leider nicht. Aber es war schon, also er sah sehr clean aus, der Trailer. Ich bin mir nicht, wenn jetzt nicht zwischendurch im Trailer Lisha ab und zu mal geschrien hätte, hätte es wirklich irgendwie nach, hätte es auch so eine Sat.1-Abend-Gameshow sein können. Aber ich bin gespannt, was jetzt daraus wird. Also ich freue mich so oder so drauf. Und alleine, weil im Cast ja offenbar, auch wenn man sie im Trailer nicht gesehen hat, Lukas Cordalis auf seine Schwiegermutter Iris Klein trifft, kann doch nur gut werden.
Ja, also das war dann unser Abend auf dem Join-Event. Wie gesagt, hört bei Erdbeerkäse rein. Da gibt es auch nochmal ein paar mehr Worte auch zu zum Beispiel Promis, Normalos unter Palmen, was ja auch vorgestellt wurde zum Beispiel. Also hört da rein. Da geht es übrigens auch um Bad Boyfriends unter anderem mit Nate eben und anderen, die an diesem Abend mit Tim gesprochen haben, also hört da rein. Und ja, ansonsten schaut da rein, mit da rein meine ich die Shownotes, da stehen nämlich alle Infos zu Denise, zu Jana und zu mir. Und jetzt bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, danke an euch beide, nicht nur für diese Folge, sondern auch fürs Begleiten an diesem wunderschönen Hamburger Abend, den wir wieder verbracht haben.
Ja, sehr gerne, im doppelten Sinne.
Und wir freuen uns alle natürlich auf alles das, was Denise in Zukunft hier präsentiert. Das ist ja Wahnsinn, was da ansteht. Also da muss man ja wirklich mal überlegen, ob man sich da nicht mal, ob du nicht selber so einen Abend in Hamburg veranstaltest, ne, wo du so Leute so einlädst und dann einfach in so einer Kinovorstellung da einfach dein neues Format da vorstellst. Also das war ja, bin ich gespannt.
Also vor allem, wie lustig wäre es jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wenn ich einfach nie was jetzt daraus werden lasse.
Ja, die Leute...
Dann müssen wir die...
Ja. Auch ein bisschen lustig.
Dann müssen wir die Folge im Nachgang, wie bei RTL Plus es so gerne macht, nochmal umschneiden, damit ja. alle Anzeichen, dass du jemals davon gesprochen hast,
sofort
rauseditiert werden.
Ich würde einfach so einen kurzen Vorspann davor sprechen. Irgendwie eine Teilnehmerin stellte sich im Nachhinein als absolute Lügnerin heraus, aber ansonsten gibt es natürlich gar keinen Grund, irgendwas rauszuschneiden. Naja, das war die Folge. Ihr könnt natürlich schon mal abschalten und wir müssen jetzt natürlich erstmal nochmal zum Buffet und Nahrung wohl abholen und dir helfen. Tschüss.